28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das
hier. Ey Leute, passt mal auf, hier
ist
ein.
Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken, jetzt auf.
Genau, einmal warten mal, wo ist der Johnson?
Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht.
Genau.
Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versaue, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also wenn ich Daniel Pog, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Es ist genauso,
wenn es klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Das ist wohl wahr.
Du Idiot.
Ging ja um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es jetzt zu so aggressiv wird, das
soll
das
klappen.
Das soll das klappen,
wenn es klappt.
Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7 und unser Area Games Cast hat natürlich dieses Mal auch eine Zahl und zwar die 62. Das ist die 62. Ausgabe mit.
Ja, Alexander Laschewski-Vogt.
Ja, Alexander Laschewski-Vogt. Ja, Saskia Tudidum-Tudidam. Und ja, Daniel Pog.
Ja.
Ja.
Wir begrüßen euch zu dieser Ausgabe des Podcasts mit einem witzigen Intro von Daniel Pog.
Ja, überhaupt nicht abgelesen.
Kommt überhaupt eigentlich noch? Oder ist das mit dem Lichtschutzfaktor Nutella, das war's schon?
Ich muss gestehen, der Spruch ist nicht von mir.
Nee, das dachte ich mir schon.
Sondern von Minute Rush, der mich gebeten hat, ihn möglichst spontan in den Podcast einzubringen.
Da würde ich sagen, versagt.
Er meinte so irgendwie, platziert das mal so ganz beiläufig, mal gucken, was passiert, weil er irgendwie ja gerade wieder neu im In- oder Outro arbeitet.
Weißt und du, wenn spontan der Nordpol ist, dann war das, was du gerade gemacht hast, der Südpol.
Ja.
Tja, sehr schön. Der 62. Die 62. Ausgabe des Area Games Podcast hat Vorteile an allen Seiten. Zum einen ist diese Tropfsteinhöhlenatmosphäre weg, weil wir in unserem geheimen Zwischenbüro sind.
Obwohl bei uns natürlich immer noch was tropft.
Ja, das ist die Saskia. Aber die hatten wir ja schon vorgestellt.
Oben und unten.
Ja, genau.
Ja. Nee,
sie weiß gar nicht mehr, wo bei ihr oben und unten ist.
Ja, wir sind hier in der Casa del Poco.
Oder der Pokingham Palace,
wie genau. Ich der Playboy Mansion in Berlin.
Ja.
Weil wir hier noch irgendwie ein, zwei Podcast-Ausgaben vertreiben müssen, bis unser Büro endlich fertig ist. Ja, und wir haben ein buntes Potpourri an Themen. Wir haben News, wir haben Spiele, wir haben einen oder anderen Kinofilm. Aber bei den Spielen haben wir jetzt letzterweise gar nicht so viel. Zum einen, weil die beiden größten Neuheiten der Woche, FIFA und Pro Evolution Soccer, so geile Fußballspiele sind, dass keiner von dieser Dreierrunde davon Ahnung hat. Und wir froh sind, dass wir die gleich weiterschicken an Simon Sattes.
Wo ich kurz sagen muss, ich spiele die eigentlich total gerne. Ich habe ja meine ganze Jugend fast nur mit diesen Fußballspielen verbracht.
Ja.
Muss auch sagen, damals in meiner Hochzeit, als ich... Hochzeit, das finde ich immer so cool, weil man immer versucht, das Hochzeit zu sagen. Meine Hochzeit
am PC. Wo ist der Brüche,
was er ihn braucht? Also Nutella. Meine Hochzeit am PC... Da habe ich immer die ganzen, jedes Jahr die Demos gespielt, als ich noch jünger war und mir noch nicht so viele Spiele leisten konnte und habe das ganze Jahr immer die FIFA-Demo im Multiplayer gespielt. Und später dann natürlich, als ich mein erstes Geld hatte, habe ich es in FIFA-Spiele investiert. Ich wollte das nur kurz sagen, weil FIFA ist immer sowas gewesen, da hatte ich nie Bock, das im Singleplayer zu spielen. Einfach so eine Saison so alleine oder so. Ich habe es immer nur im Multiplayer und dann auch immer nur Splitscreen oder halt lokal an einem Computer. Das ist ja nicht so, dass der Bildschirm dann geteilt wird.
Der Säge.
Und da ich hier in Berlin, seit ich hier hingezogen bin, niemanden mehr kenne, der gerne FIFA spielt, ist es einfach so komplett weggefallen. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mich nicht mehr so für FIFA interessiere, obwohl ich immer noch... Das ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt.
Man kann doch auch mal online spielen.
Ja, aber 11 gegen 11. Aber ich finde, das macht nur richtig Spaß, wenn du in einem Bildschirm im Kumpel sitzt, ein Spiel nach dem anderen spielst, dann irgendwann einer immer voll durchdreht und sich so viele rote Karten holt, dass das Spiel abgebrochen wird, dann eine Schlägerei im echten Leben entsteht. Das fehlt online einfach, weißt du? Da sind immer die Pro-Gamer, die wollen ernsthaft spielen.
Ich wüsste
die Leute, die Controller in den Kopf schmeißen.
Ja.
Das ist auch schon bei FIFA passiert. Ja.
Ich wüsste zu gerne, wie der 11 gegen 11 Modus ist.
Ja, und das ist ganz lustig, da kann ich mal kurz... Ich habe ja diesmal vorsorglicherweise alle Facebook-Grüße, die ausgesendet werden sollten und all diesen Scheiß, habe ich mal vorher rausgeschrieben und durchgearbeitet, dass man das gut in den Podcast platzieren kann, dass es nicht langweilig wird.
Sehr gut.
Und da kommen
wir nämlich. Das ist auch schon Usern aufgefallen beim letzten Mal.
Ja, weil du es gesagt hast. Dankeschön nochmal. So die Leute anstacheln. Weißt du, du bist so wie dieser eine Typ in Stuttgart, der gesagt hat,
dieser scheiß Bahnhof,
ey, und so. Ja. Und dann
alles. Da müssen Bäume für gefällt werden.
Dann haben sich die Randalierer aus dem ganzen Land da versammelt, weil sie wussten, ja, hier gibt es demnächst ein großes Randalier-Event. Da sind wir doch dabei.
Du bist so wie diese Autofahrerin, die sich gedacht hat, diesen Bus, den kriege ich noch.
Ja, genau.
Wenn ich rechts abbiege.
Oh Mann. Nein, jetzt muss ich mal natürlich kurz suchen, weil ich das hier nicht durchnummeriert habe. Ja, so genau. Der Stefan Wirz.
Ja.
Der hat geschrieben, dass was denn aus unserem FIFA 11 Club geworden wäre, weil du ja gesagt hast, das wäre so cool, wenn das rauskommt, dass wir da so ein Elfer-Team auf die Beine stellen, wo du ja ganz gerne, ich lese das ja hier jetzt ab, ich zitiere mal hier, Torwart im FIFA 11 Club wärst.
Ja.
So, was ist denn aus dem Emergenz FIFA 11 Club geworden?
Ja. Wenn ihr ein FIFA 11 spendiert,
der Simon Sattes vielleicht.
Ja, nee, also der Simon Sattes hat ja die Xbox 360 Version und die anderen Versionen, die PS3 Version oder sonst was, die spiele ich nicht. Und selbst wenn ich die PS3 Version spielen würde und sagen würde, ey Leute, wer ist mit in meinem PS3 11 gegen 11 Club, würde ich dann zwei Antworten bekommen und die wären nur, du Idiot, hol dir eine Xbox.
Ja.
Nee, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich habe jetzt im Oktober, wenn ich jetzt auf den Oktober gucke, und es ist ja immer so bei uns, man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob wir ein Spiel als Muster bekommen oder nicht. Gerade bei den kleineren Firmen. Was weiß ich, ob wir nach dem Ganzen, was wir zu Jovut und Gothic 4 gesagt haben, ob wir jemals noch ein Muster bekommen von Gothic 4, Arcania. Mich interessiert es trotzdem, das heißt, werde ich mir kaufen.
Ja.
Ich werde mir auf alle Fälle vermutlich auch Fallout kaufen, weil Fallout werden wir bestimmt nur ein Muster bekommen und das wandert an Herrn Pog, weil
und Herr Pog bestellte sich trotzdem noch privat, weil er nicht die Cut-Version spielen will.
Aber hattest du nicht letztes Jahr auch die Cut-Version gespielt?
Gerade, deswegen, weil ich jetzt weiß, wie scheiße das ist.
Genau, also man hat so ja eben, ich meine, man ist ja nicht so, dass wir irgendwie nur so darauf warten, bis uns hier irgendwie alle Muster wie Zucker in den Arsch geblasen werden, sondern man kauft sich ja privat auch noch eine Menge Spiele, wie zum Beispiel Dead Rising 2, was wir uns auch privat geholt haben. Aber was ich mir zum Beispiel nicht holen würde, wäre jetzt ein FIFA.
Ja. Oder noch besser das Beispiel, weil da haben einige User mich nachgefragt, Formel 1 2010. Weil es ist zwar jetzt nicht so, dass ich das nicht gern gespielt hätte, aber ich bin nicht so ein Rennspiel-Fan, dass ich es mir selbst kaufen würde. Ja. Und da haben wir halt auch kein Muster bekommen. Wahrscheinlich auch durch unsere Adressänderungen bedingt.
Ja, oder auch, weil irgendwie die Leute uns nicht mehr mögen bei Koch Media Deep Silver, wobei wir nicht genau wissen, warum, aber vielleicht wieder doch zu kritisch oder sonst was, keine
vielleicht
Ahnung.
Vielleicht hören sie ja gerade zu und es ist ein Missverständnis und sie sagen, ich höre jede Woche den Podcast hier bei Koch Media, der Koch vielleicht persönlich.
Ja. Oder der Media.
Genau,
oder der Media.
Einer von beiden. Und, Herr Koch, wenn Sie zuhören,
Roland,
wenn du zuhörst, wir wissen nicht, was da los ist.
Ja.
Also wir hätten gerne hier dem Formel 1 mindestens eine 8 gegeben, die es bestimmt bekommen hätte.
Wobei ich sagen muss, ich bin ja eigentlich so der wir haben ja so immer so Experten und ich bin ja so quasi mit so der Rennspiel-Freak in der Redaktion und ich bin eigentlich bei jedem Rennspiel dabei. Ich fiebere auch, muss ich sagen, ganz deutlich Gran Turismo 5 entgegen. Freue mich da richtig drauf. Aber bei Formel 1, also dieser Rennsport hat mich noch nie interessiert.
Ja.
Und das hat mehrere Ursachen. Das hat einmal den Grund, dass ich das einmal langweilig finde, weil man halt, wie gesagt, nur klar auf Formelstrecken unterwegs ist. Und dann noch zwei andere. Einmal, die Autos sehen irgendwie alle gleich aus. Ich habe auch nicht das Gefühl, in Autos zu sitzen, sondern in so hochfrisierten Go-Karts. Also ich mag viel lieber im Tourenwagenmeisterschaften, so wie DTM oder sonst was, weil da sind die Autos, auch wenn sie unter der Haube vermutlich auch so hochgezüchtete Hightech-Dinger sind, sie sehen auch aus wie ein Audi A4, wie ein Mercedes irgendwas. Also die sehen auch aus wie Autos. Wenn die zusammenkrachen, krachen sie zusammen wie Autos.
Ja.
Bei der Formel 1 sehen das nur so aus wie Go-Karts. Und dann hasse ich eben einfach dieses zu hektische Gefahren. Entweder Vollgas, Kurve, Vollgas, Kurve, Vollgas und immer dann dieses hochfrequente Geräusch dieser Autos. Und dann immer so, wie Monaco oder so. Durch den Tunnel durch mit 280. Dann wieder runterbremsen auf 20. Dann wieder DUG-Kurven. Dann wieder Gas geben. Dann wieder. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Dann ist es meistens zu eng. Man kann nicht überholen. Keine Ahnung.
Nee, nicht mal hektisch. Das ist so eher gerade öde. So. Das ist ein langjähriges Gameplay, finde ich eher. Immer Gas, dann wieder bremsen. Gas, wieder bremsen.
Gut, also im Endeffekt ist jedes Autorennspiel so Gas.
Ja.
Und lenken. Aber,
das bei Formel 1 ist halt wirklich so. Du versuchst die ganze Zeit einen auf einer Geraden zu überholen. Schaffst es dann nicht. Dann kommt eine Kurve.
Ja.
Und dadurch, dass beide halt gleich an der Kurve bremsen müssen, wird alles, was du aufgeholt hast, wieder egalisiert und du musst auf der nächsten gerade wieder dasselbe versuchen.
Aber ich glaube, das größte Problem sind einfach die Autos. Und dass die Autos, dass sie alle so gleich aussehen, dass sie einfach zu übertrieben schnell sind und die Strecken so langweilig. Also deswegen mag ich jetzt immer noch sowas wie Dirt, weil da hast du wenigstens das Gefühl, durch geile Strecken zu fahren.
Ja, also bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Ich habe zwar nicht...
Ich zum Beispiel so mit meiner Liebe zu Frauen, ja. zu gutem Essen und...
ich behandle Objekte eigentlich wie Frauen, ja. um es mal charmant auszudrücken. Ich habe nichts gegen Rennspiele und ich habe auch lange Zeit viele Rennspiele sehr gern gespielt. Zum Beispiel ganz früher auch die NASCAR-Reihe habe ich unheimlich gern gespielt. Und auch ja die ganzen Need for Speed-Spiele und so. Aber irgendwann ist es mir zu öde geworden, einfach nur immer so ein Spiel zu spielen, wo es unzählige Runden gibt, wo ich immer nur eine Runde nach der anderen drehe und es scheint immer weiter zu gehen, ohne dass da irgendwie wirklich was vorangeht für mich. Es ist immer nur so Rundenfahren. Und das deswegen hatte ich irgendwann einfach keine Lust generell auf Rennspiele an sich. Aber ich bin ein riesiger Formel-1-Fan und deswegen hat mich das F1 schon so... Also hätte mich gefreut, wenn wir es bekommen hätten.
Hast du dieses komische Rennen letzte Woche gesehen da in...
ja, klar. Ist dunkel. Ich gucke immer, weil ich ja Sky HD habe. Ja. Und ich hab, da ist ja wie gesagt immer das Gefühl, du hast es schon bezahlt mit deinen Abokosten. Das heißt, du darfst eigentlich nichts verpassen, weil das Geld hast du denen ja schon dafür gegeben. Ich bezahle ja auch nicht mein Kino-Ticket, du gehst da nicht hin. Also das ist das ähnliche Konzept. Also auch bitte nochmal einen Aufruf an alle. Abonniert hier Sky Sport und so, weil das wäre schon ganz schön scheiße, wenn die pleite gehen, weil ich dann nicht mehr die ganzen Sachen gucken könnte. Nicht
so aber ich bin jetzt vielleicht wieder der Vollidiot, aber ich meine, ich fand dieses Rennen in Singapur einfach wieder so den Schwachsinn hoch 10, weil das fand ich genauso blödsinnig wie Monaco. Also in Singapur auch so ein ganz enger Kurs, also so ein Straßenkurs, dann muss das unbedingt bei Nacht stattfinden, damit wir das um 14 Uhr sehen können. Ich meine, das sieht zwar cool aus, so von der Hubschrauberkamera, wenn du dann die beleuchteten Strecken hast, aber so als eine Rennstrecke ist doch so ein Stadtkurs totale Scheiße. Also jedenfalls mit diesen Autos.
Naja, so Stadtkurse sind so als Abwechslung zwischendurch mal ganz nett, aber ich bin mit dir zumindest einer Meinung, dass in den letzten Jahren in der Formel 1 das Problem war, dass die Streckenauswahl eine reine Kommerzentscheidung war. Ja. Also da wurden dann Strecken rausgenommen. Also
gibt's auch immer hier so Bahrain oder so? Oder in Saudi-Arabien?
Ich glaube schon, ja. Aber auf jeden Fall, das war ganz klar immer, das ist so wie in der Formel 1 das Problem, dass es so eine... so ein großes, ist einfach nur ein Geschäft fast. Also das Geschäft überschattet den Sport schon extrem. Und
das ist ja beim Fußball anders.
Ja,
das ist bei deinem zweiten
Team. Nee, aber ich sag dir, der Unterschied beim Fußball ist, dass halt alle ihre kleine eigene Gesellschaft haben. Jeder Fußballverein ist so eine eigene kleine Firma und die Ligaverbände und das alles, das sind wirklich mehr so Verbände oder so Dachorganisationen. Wobei der Formel 1 ist so die Formel 1 an sich und die Leute, die das leiten, die sind eigentlich die großen Geschäftstreiber, die das als reines Kommerzobjekt betrachten.
Bernie Ecclestone.
Und das, ja, zum Beispiel, ja. Und da hat man bei vielen Entscheidungen, die halt von den Offiziellen getroffen werden, wirklich das Gefühl, dass es halt reine Kommerzentscheidungen sind, die dem Sport nicht immer gut tun.
Ja, aber so wie es aussieht, wird es keinen Test mehr geben zu F1 2010. Aber wir können das schon mal für euch zusammenfassen. Es hätte bestimmt sowieso eher eine Wertung von 8 von 10 bekommen und keine 9 von 10. Weil so viele Sachen fehlen, die den Hardcore-Simulationsfans immer wichtig sind. So eine Sachen wie Safety-Car-Phase, so eine Sachen wie, dass man das... es gibt immer diese
ich glaube, ich habe gehört, es gibt ja noch nicht mal irgendwie Siegerehrungen
oder sowas. Ja, genau. Die Präsentation ist ganz komisch.
Das ist stattdessen
gibt es so eine bescheuerte Pressekonferenz, die kein Mensch braucht, die so ganz schlecht ist. Aber eben, keine richtige Siegerehrung. Und ja, also ich denke mal... Ja, und es gibt keine Regenvisiere, die man sich wegmachen kann. So. Früher gab es das wohl bei Sony oder so, bei den alten Formel 1-Spielen, dass die hatten ja immer diese Folien auf dem Visier und dann konnten sie die immer so wegmachen im
Spiel. Ah. Cool. Sehr ja mit Kinect cool
gewesen. Ja.
Nein, aber ich fand ja immer diese Jeff, ich weiß, ich wusste nie, wie man den ausspricht. Jeff Cremant Spiele, die waren immer am geilsten, weil da hat man echt das Gefühl gehabt, dass die so mit richtig von jemandem, der den Sport liebt, mit Liebe zum Detail gemacht wurden. Und das ist schade, dass das dann irgendwann mal zu Ende gegangen ist. Die waren cool.
Ja, aber vielleicht wird das nächste. Also wenn das Witzige ist ja, dass die Leute sich immer aufregen, dass es so eine Sachen wie irgendwie bei DTM haben sich auch immer aufgeregt, dass es keine Trainingsrunden gab oder kein Warm-up oder dieses, dass man nie das Gefühl hatte, man würde alle Teile eines Rennens machen. Und ich glaube, ein paar Sachen fehlen bei Formel 1 auch wieder. Aber natürlich, die Grafik soll wieder sehr gut sein. Und gerade auf dem PC, wenn man sich diese regennassen Strecken der Monaco oder sonst was ansieht, Hammer. Wir hatten ja schon diese Vergleichsvideos, wo viele gesagt haben, sieht besser aus in der Realität als in der Realität. Stimmt. Aber mein Gott, so viel zur Formel 1.
Ich meine, mit den ganzen offiziellen Lizenzen, ich habe es ja auch schon mal gesagt, man kann endlich sich so fühlen wie jeder handelsübliche Formel 1-Fahrer, indem man Michael Schumacher überholt, Woche für Woche.
Ist ja letztes Jahr schon gefallen.
Genau. Ich glaube schon.
Okay. Nee, eben.
Aber Moment, das ist ja das Problem. Letztes Jahr schon, weil da lief ja die Formel 1 bereits, soweit ich weiß.
Also ich weiß nicht, das heißt zwar Formel 1 2010, hat aber die Lizenzen von 2009. Also ich weiß nicht, wie dann die Saison ist, aber ich glaube nicht, dass die eine Formel 1 Saison über, also dass sie so einen Jahreswechsel.
Das wäre ja scheiße, weil wenn man Michael Schumacher nicht überholen kann, dann würde es sich schon direkt nicht mehr echt anfühlen.
Ja. Dann wäre es nicht mehr Formel 1 für mich. Aber was haben wir denn sonst so gespielt? Außer Plants vs. Zombies.
Ja. Ich hab jetzt mehr Game Score als du in.
Ja.
Was ist denn da los?
Das ist eine, sagen wir mal, eine Momentaufnahme. Mhm. Also ein ganz kleiner Moment in dem Leben von Daniel Pogue, wo er mehr Punkte hat. Ich arbeite immer noch an dem Baum der Weisheit. Und das ist so eine Art größeres Projekt, dieses Achievement. Und du wirst es noch merken, weißt du, wenn du versuchst, ihn so zu düngen mit Dünger, der ihm pro Sack 2500 kostet und wo man bestimmt mindestens 100 Säcke reinschmeißen muss. Ja, du wirst es sehen, aber ich bin da nah an der Vollendung und dann werde ich mir dieses lächerliche Ding dann auch holen, was du als einziges vor mir hast, dieses alle 49 Pflanzensorten, mein Gott.
Also das, dieses Argument mit dem, das ist nur eine Momentaufnahme, erzählst du mir auch bei unserem Frauenfick-Counter im echten Leben jeden Tag.
Na, warte mal, was meinst du, warum Saskia mit dir ist?
Nee. Okay, aber die zählt ja dann für beide, das ist das Problem.
was habe ich noch gespielt? Ja, ich... nachdem ich ja letztes Mal schon diese Retro-Runde hatte und nur als ich habe, dass ich Risen durchgespielt habe, werde ich diese Woche nicht viel origineller sein und nur sagen, dass ich StarCraft 2 jetzt durchgespielt habe. Zumindest die Kampagne.
Ja. Das, aber jetzt, wo es bei dir noch frisch ist, hätte ich mal gerne einen Vergleich, weil als ich es gerade durchgespielt hatte, hatte ich noch so das Gefühl, okay, es, mir hat jetzt so storymäßig so der große Knaller gefehlt, aber es ist doch irgendwie so... so für Fans so ein persönliches Ende gewesen.
Ich fand das Ende ziemlich gut.
Aber worauf ich eigentlich hinaus will...
Ich hätte es viel schlimmer gefunden, wenn es nicht so...
Ja, klar.
Also,
wir können es auch jetzt spoilern.
Ich würde es auch spoilern. Also,
halt hier mal... Wer war das, der sich beschwert hat? Halt hier die Ohren zu.
Du wirst dich schon angesprochen fühlen. Einfach eine Minute den Podcast laufen lassen und einfach die Lautstärke wegdrehen.
Ja. Oder sei mal ein Mann und hör hin und ertrag mal die Wahrheit.
Genau. Also wir spoilern das Ende und wir sagen, dass Kerrigan sozusagen zurückverwandelt wird und das Ganze überlebt. Dass Jimmy Rayner sie rausholt und dass der böse Tigress zwar den Auftrag hat, von Mengsk die umzubringen, die Kerrigan nach der Rückverwandlung, aber dass dann natürlich unser Freund Jimmy Rayner in letzter Sekunde ihren Pistole und dann in so einer coolen Szene, wo ich schon gedacht habe, so, oh, also nicht, dass Kerrigan jetzt erschossen wird,
genau,
dann wären nämlich die letzten 25 Missionen für den Arsch und das wäre kacke. Also deswegen für mich ein Happy End, für mich auch dieses, wie er da mit ihr so im Arm rausgeht und so.
Ja.
Also weil ich fand die ganze StarCraft-Kampagne, die Terraner-Kampagne, die ging halt nur um Kerrigan. Also war ja immer nur dieses blöde Protoss-Artefakt suchen, zusammenstellen und deswegen fand ich, war das auch so gut abgeschlossen. Ich wüsste jetzt nicht, was man jetzt noch für ein...
Vor allem ist es ja auch so, ich fand die Kerrigan und so nicht cool wegen diesem Plot-Twist im ersten Teil, dass sie sich dann verwandelt hat und dass sie da von den Zerg zur Queen gemacht wurde. Ich fand sie auch schon vorher cool, als sie bei den Menschen war.
Ja.
Und deswegen habe ich mir das schon immer gewünscht, dass es für sie halt irgendwie so eine Art Happy End gibt, wobei man weiß ja jetzt noch nicht, was später dann passiert. Ne? Ob sie da nicht wieder doch der sich opfern muss oder so, man weiß es ja nicht. Aber worauf ich aber
hinaus wollte, was ich auch nicht verstanden habe, ist sowas wie Mengsk, einfach so wieder, das ist erinnert mich so wie bei Resident Evil, diese Typen, die noch bei der Umbrella Corporation arbeiten, weißt du, sie wissen so, dass überall auf der Welt die Kacke am Dampfen ist, aber sie verfolgen diesen Schwachsinnsplan, nämlich irgendwelche Waffen herzustellen.
Da hast du seine Autobiografie gelesen, ich Mengsk, die sie auch als Buch tatsächlich zu kaufen
gibt. Die habe ich leider nicht gelesen, das fehlt mir
vom Panini Verlag, die machen gute Autobiografien.
Mengsk mit seinem, er arbeitet gerade an Mein Kampf. Mein Mengsk. Verstehe ich wieder nicht, warum, also sozusagen, wo doch jetzt klar ist, dass sozusagen, also es gibt diese Protoss-Vision und man weiß, dass sozusagen, man kann diesen Kampf gegen die Xel'Naga nur bestehen, wenn man die Königin der Klinkenfeuer so am Leben lässt und dann so, also warum man dann sagt, so, ich bringe die um.
Mhm.
So, wenn das heißt so, es gibt überall auf der Welt, gibt's diesen einen roten Knopf. Und wenn man den drückt, wird die ganze Welt zerstört. Warum es denn immer Leute gibt, die sagen, ich will den Knopf drücken, ich will den Knopf drücken. Also warum, wenn man auch weiß, dass es eigentlich ist, hat er gar keinen Vorteil.
Und er ist ja auch jetzt nicht jemand, der irgendwie in einer schlechten Lage ist.
Nee.
Er ist so der Kaiser, der Imperator, hat so voll die großen Streitmächte, könnte auch mit so ein paar kleinen Änderungen in seiner Politik die Leute auf seine Seite bringen, dass sie ihn mögen.
Ja.
Und
verzettelt sich dann aber wieder an so einen Kleinigkeiten.
Aber die Sache ist, worauf ich jetzt eben hinaus wollte, jetzt ist, seit ich es durchgespielt habe, einige Zeit vergangen. Ich habe es relativ nach dem Release ziemlich schnell durchgespielt. Und es hat so gar nichts irgendwie so zurückgelassen. Es ist wirklich so im Nachhinein verpufft, dieses ganze StarCraft 2. Ich habe es jetzt auch im Regal liegen, weil ich bin ja jetzt nicht so der StarCraft-Multiplayer-Spieler. Aber so die ganze Kampagne, die ist so, ich habe vieles wieder vergessen.
Verpuffen nicht viele Sachen so? Also...
Ich weiß nicht.
Die StarCraft 1 Handlung, die habe ich dreimal durchgespielt und so richtig ganz begriffen hatte ich sie eh nie.
Durch nee, aber
die wechselnden Allianzen.
Da. Aber natürlich diese ganze Kerrigan-Rayner-Geschichte, die ist einfach nachhaltig irgendwie in meiner Erinnerung geblieben. Und
Also was ich ganz cool fand, ist, dass bei den 25, also erstmal fand ich den Umfang halt ganz cool mit 25 Missionen. Was ich auch ganz gut fand, war, dass man durch dieses Missionsarchiv, es gibt ja glaube ich nur zwei Momente in dem Spiel, wo man sich entscheiden muss für eine Mission, die entweder halt dem einen zu helfen, also zum Beispiel hier diesen Rasterlocken-Hippie oder eben der Ghost. Der Nova, den wir ja alle kennen aus StarCraft Ghost.
Du hast aber auch Nova geholfen, oder?
Ich habe natürlich erst ihm geholfen, dem Rasterlocken-Typen, weil ich dachte so, ja. Bruder und so. Der war schon auch wieder Kommandant, schon bei mir zu Gast.
Erst dem dunkelhäutigen Kiffer helfen und die Frau alleine für sich zurücklassen.
Die war ja schon so eine Badass-Bitch. Also die, was heißt so alleine zurücklassen? Die wollte ja einfach nur alle umbringen. Die war ja nicht in Gefahr oder so. Nee, diese. Aber ich habe diese Nova-Mission dann auch nochmal gespielt im Nachhinein, weil man sie dann nochmal auswählen konnte. Und ich fand, diese Mission war natürlich immer mit am coolsten, weil dann so dieses Steinschere-Papier-Prinzip am coolsten war, sodass man die Spezialfähigkeiten ausnutzte. Was ich halt ziemlich schwach fand, war halt die letzte Mission, wo man einfach nur wieder dieses Artefakt verteidigen muss. Sehr, sehr lange. Irgendwie 10, 20 Minuten oder 30 Minuten sogar. Weil das, wenn ich mich nicht irre, es gab es auch bei den anderen StarCraft oder bei Warcraft auf alle Fälle, musste man am Ende diesen Baum des Lebens oder so verteidigen, gibt es halt immer wieder zu oft so als letzte Mission sowas, verteidige Sache X so lange und dann kommt einfach Welle nach Welle und dann musste ich da glaube ich sogar auch, nach dem dritten Mal habe ich den Schwierigkeitsgrad von normal auf moderat gemacht, weil mir das irgendwie zu nervig war, weil die dann irgendwie zu stark waren.
Also, cool fand ich wiederum eine der Missionen, die vorher war, wo man erstmal so dort gelandet ist und so echt mitten im Krisengebiet, weil überall waren halt so Zergbasen und du musstest da versuchen, deinen Stützpunkt aufzubauen und immer die Soldaten retten, die dann woanders gelandet sind. Das fand ich cool. Sowas in der Art wäre eine coole letzte Mission gewesen, aber auch dieses mit dem Verteidigen fand ich einfach von der Zielgebung her so einfallslos und so
nervig, einfach nur durchhalten. Ja. Und was ich aber richtig geil fand, also der Höhepunkt von StarCraft 2 in meinen Augen war die Mission, wo man auf diesem einen Lava-Planeten war, wo einfach die ganze Zeit von links nach rechts langsam so eine Hitzewelle kommt und alles verbrennt. Weil in der Mission musste man halt immer seine Basis anheben und transportieren und wieder auf woanders hinsetzen, wieder Mineralien sammeln, einen Streitmacht aufbauen. Und dieses Gefühl der Hektik und des Drucks, weil man gesehen hat, von links kam immer diese Feuerwalze, fand ich super. Also das war für mich auch mal, hatte ich so auch noch nicht gesehen.
Und das Coole war auch, man hatte nie das Gefühl, dass diese Mission so vom Design her, was suchst du gerade?
Oh, ich guck nur.
Ach so. Suchst du eine Decke?
Willst du eine Jacke anziehen?
Ja, man muss sagen, ich bin einfach ich bin ein Mensch, der die Kälte mag und der absichtlich auch immer alle Fenster ständig auf hat, 24 Stunden lang. Weil ich mich.
Schlafen, aber
doch. Nee, immer, weil ich liebe den frischen Sauerstoff, so wie er draußen ist. Ich will das Gefühl haben, wenn ich in meiner Wohnung bin, bin ich verbunden mit der Außenwelt.
Ja, ich möchte nicht im Winter hier zu Besuch kommen.
Ja, ich liebe das.
Ich liebe das.
Ja, ich bin echt so ein Freund von dem frischsten Luftgefühl, was es gibt. Nein, was haben wir gerade gesagt hier? Mit dieser Lieblingsmission und so. Es gab ja auch noch so ein paar ähnliche Sachen, wo auch so ein paar nette Ideen waren, was immer wieder cool war. Ich finde aber cool, dass die immer so designt waren, dass du das Gefühl hattest, das können jetzt nicht nur Profis schaffen. Also du hattest immer Mineralien im Überfluss, egal wo du gelandet bist. Du hattest nie so einen Zeitdruck, dass du wirklich die Mission irgendwie neu starten musstest, weil du dich an einer kleinen Sache zu lange aufgehalten hast. Das war immer so, dass der normale Spieler es trotzdem noch sehr gut spielen kann und sich an diesem Feature nicht die Zähne ausbeißt.
Ach so, bei der Battle.net Gamerscore quasi habe ich 100 mehr als du. Nur weil wir von Plants vs. Zombies ja gerade gesprochen
haben. Ja, aber ich kann dir auch sagen, warum. weil zwischendurch mitten im Spiel meine Internetverbindung ausgegangen ist und ich die Achievements nicht bekommen habe, die ich eigentlich bekommen habe. Das hat aber damals nicht funktioniert.
Okay. Ja. Aber erzähl doch lieber mal nach dem.
Weil da ich die letzte Mission nämlich nicht auf moderat gespielt habe, sondern auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, gehe ich davon aus, dass ich sonst mehr hätte.
Ja, aber erzähl doch mal lieber, was du gespielt hast, weil. Wir haben auch aktuelle Sachen noch.
Weil bei mir ist das so ein bisschen.
Quantum.
Da wollte ich jetzt gerade nicht hinaus. Denn wenn du. Letztens hat mich noch jemand daran erinnert, es gab ein Zitat, was ich gemacht habe. Weil Johannes ja irgendwie zu Resident Evil Afterlife meinte, er war zwar scheiße, aber er wusste halt, dass der scheiße ist und er hat das als scheiße akzeptiert und deswegen fand er den Film gut.
Wie du schon gesagt hast, wenn man weiß, dass man so einen Haufen Scheiße vor sich hat, schmeckt dir ja auch nicht plötzlich besser.
Ja, genau. Also, du beißt rein, scheiße. Du hast ein Stück Scheiße, du weißt, was ich erwarte, du beißt rein, es schmeckt wie Scheiße und du sagst jetzt nicht so, gut.
So habe ich es mir vorgestellt.
Genau, so habe ich es vorgestellt, deswegen schmeckt es jetzt. Ja. So, es ist ja immer noch scheiße. So, und bei Quantum Theory darüber zu sprechen, ist jetzt wirklich so, du hast dieses Erlebnis mit diesem Stück Scheiße gehabt, Aber willst du wirklich danach mit anderen Leuten drüber sprechen? Willst du das wirklich mit anderen Leuten teilen, dieses scheiße Erlebnis? Also Quantum Theory, um das mal kurz in die...
Wir haben es ja vor dem Podcast, haben wir es ja kurz spaßeshalber nochmal hier angespielt und es war irgendwie so eine grau-braune Suppe, die zwar rein optisch so beim über die Schulter gucken an Gears of War erinnert hat, aber irgendwie...
Ach so. Strukturen und Charaktermodellmäßig eher einfallsreich, abwechslungsreich. Genau.
Also ich habe auch nicht erkannt, weil es so dunkel war. Keine Ahnung.
Also die Entwickler sind an die Sache so rangegangen, wie eine Cracknutte an einen Arschfick rangeht, wenn sie den Freier nicht mag und deswegen absichtlich sich vorher den Arsch nicht sauber macht. Und so ein bisschen war das wirklich... Also das ist von Tecmo und die haben das...
Bekannte Cracknutten in Japan.
Genau. Die haben das angefangen zu entwickeln, als es noch alles super war bei denen, als sie eigenständig waren, als die Ninja Gaiden gerade Ninja Gaiden 2 rausgebracht hatten, als die eigentlich nur für coole japanische Spiele bekannt waren, Dead or Alive und so ein Zeug, da haben die sich gedacht, boah, wir müssen auch mal sowas wie Gears of War machen, aber
was Westliches.
aber so
die von Capcom haben schon recht.
Genau, so sowas müssen wir auch mal machen. Und dann haben sie sich natürlich, glaube ich, nicht die Unreal Engine, sonst wäre es ja ganz schön dreist. Hey, Epic, wir machen da diesen Gears of War 1-1-Club. Können wir eure Engine haben, am besten umsonst. Die haben da wahrscheinlich...
Können wir nicht gleich die Gears of War Engine haben?
Die haben da irgendwie ihr eigenes Ding, glaube ich, gemacht. Aber auf jeden Fall...
Wer jetzt schreibt in einem Kommentar, dass die Gears of War Engine die Unreal Engine ist, das weiß ich.
Ja.
Der Witz wäre bloß besser.
Ja. Die haben... So. Die wollten sowas machen. So, ja. Die hatten sich wirklich das in den Kopf gesetzt. Dann gab es diesen Rechtsstreit mit Itagaki, der ja dann der Ninja Gaiden Super Mastermind und Dead or Alive Erfinder, der hat ja dann die Firma verlassen müssen und hat dann halt auch gesagt, dass alle möglichen Mitarbeiter ganz schlecht behandelt werden und die haben ihr Gehalt nicht bekommen und so. Und dann gab es da eine riesen Klagewelle. Der Aktienkurs ist total eingebrochen. Die sind fast am Arsch gegangen, wie man so schön in der Börsensprache sagt.
Ja, und immer Börse am Mittag.
Ja, genau.
Ja, wieder eine Firma am Arsch gegangen. Ja, hier, Siemens-Kurs. Wieder rennen wir so eine Cracknutte.
Ja. das war halt, glaube ich, so als Quantum Theory gerade so angefangen hat, die Entwicklung richtig loszugehen.
Ich frage mich, wie das bei THQ immer abläuft. Ey, habt ihr Bock, diesen Titel zu vertreiben? Der ist von Tecmo, das sind die Ninja Gaiden-Macher. Ja, gut, aber worum geht's denn in dem Spiel? Ja, es ist ein Gears of War, yeah. Okay, können wir mal antesten, das Ding, ja. Und dann kriegst du das und dann hast du so die Aufgabe, so Pressematerial dafür zu schreiben. Mhm. In diesem spannungsgeladenen Endzeit-Shooter.
Also wenn man sich die Screenshots anguckt, waren die, glaube ich, ganz clever. Die haben nämlich ein paar Gears of War Modern gesagt, ey, hier, guckt euch mal ungefähr, wie dieses Quantum Theory aussieht und hier so ein paar Artworks. Macht uns mal schnell eine Mod mit der Gears of War Engine, damit wir ein paar Screenshots haben, die cool aussehen.
Ja, ich fand auch ich habe irgendwie einen Trailer gesehen, der sah irgendwie auch viel bunter aus, viel lustiger, mit so einer Frau, die da rumgeflogen ist und sowas. Keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht so wiedererkannt in dem Spiel.
Ja, wir haben uns das ja gerade hier nochmal angeguckt bei mir. Und was ich eben noch, um die Vorgeschichte zu Ende zu bringen, sie wollten halt diesen Gears of War-Klon machen, wahrscheinlich irgendwie nur mit so einem besonderen Art-Design, was so ein bisschen hier an die Alien-Filme erinnert, dass immer so organische und mechanische Sachen so miteinander vermischt werden und so. Und
originell.
Ja, das ist total neu. Das habe ich noch nie gehört. Nee,
und nie im Spiel gesehen. Aber im zweiten ungefähr.
Ja, die haben... wollten das machen. So, dann kam diese ganze Pleite. Dann sind die mit irgendjemandem Koei, Tecmo Koei heißen die ja jetzt, mit Koei fusioniert.
Aus einer Erfolgsfirma.
Ja, genau.
Da habe ich immer so eine Dynasty Warriors.
Und das Schlimme ist, dass diese Koei-Leute bei diesem ganzen Deal die Chefs sind, weil die natürlich die waren, die gesagt haben, ihr habt gar nichts, ihr seid ein Stück Scheiße, wir wollen eigentlich nur euren Namen und eure Lizenzen haben und ein paar von euren Entwicklern, die mal coole Sachen gemacht haben. Aber bei dem Quantum Theory sieht man halt wirklich, das ist noch so ein Restprodukt aus dieser alten Zeit. Wahrscheinlich hat selbst Koei gesagt, was ist das denn für ein Schrott? Jetzt versucht mal hier eure Alpha-Version schnell fertig zu machen und danach wird nicht mehr weiterentwickelt. Das werfen wir dann so auf den Markt und so wirkt es auch wirklich. Also das Schlimme ist, man kann doch nicht mal sagen, das ist so ein 6 oder 5 von 10 Wertungsshooter, den man mal so für 10 Euro sich zwischendurch angelt, dann in 4, 5 Stunden durchspielt und dann hat man die Gamerscore. Ja. Weil sogar die Steuerung, die grundlegende Shooter-Mechanik scheiße ist. Das Fadenkreuz bewegt sich immer total träge. Selbst wenn man im Optionsmenü alle Schieberegler bei der Sensitivität versucht, auf wohin auch immer zu stellen, es verändert sich gar nichts. Das ist so ein Menüpunkt, ja, wo du so denkst, okay, die Standardeinstellung war scheiße, aber ich kann es ja noch an meine persönlichen Bedürfnisse anpassen, aber es verändert sich gar nichts, als wenn es eine Verarschung wäre. Als wenn das einfach nur so ein Gag. Ja. Einfach so ein Witz. So ein
Placebo.
Ja,
klar. Du stell da was ein, wenn du meinst, es hilft.
Genau.
Ja, so Gamma-Wert.
Oder es war wirklich, es wirkt wirklich so wie eine komplette Alpha-Version. Ich meine, ihr habt es ja gerade hier gesehen, das Spiel, das sieht aus wie aus PlayStation 1 Zeiten.
So das Grundriss gebaut noch schnell, genau. Aber dann, ach komm, Feinschliff, scheiß drauf. Ja. Ich meine, wir haben es auch nicht mehr gespielt.
Als wenn man damals so ein PlayStation 1 Spiel mit diesem Bleem-Emulator auf eine höhere Auflösung gebracht hat. Und das ist, ja... Es gibt nur Schlimmes für das Spiel zu sagen.
Ja, okay,
das Gegnerdesign, ja. die sehen aus wie so ein Stück Scheiße auf Beinen. Ja. Du kannst nicht irgendwie, wenn du die aus der Nähe anguckst, erkennen, was das jetzt für ein Wesen sein soll. Ja. Das ist einfach so eine Matschtextur auf einem Grundgerüst, was wie ein Mensch aussieht.
Und zwei verschiedene Modelle.
Und zwei verschiedene Modelle, genau. Wobei das eine auch nur das andere in größer ist. Ja. Und die zerplatzen immer so mit so einem total billigen grünen Schleimeffekt, aber auch immer auf dieselbe Weise.
Ja. Aber manchmal fallen sie um und dann platten sie, ja. Manchmal platten sie sofort.
Und dann hast du noch so Sachen.
Das erinnert mich an einen Bösewicht aus dem Comic Wanted, was ich dir gerade geliehen habe, von dem Mark Miller.
Du versuchst jetzt lieber von was Gutem auf Schlechtem auf was Gutes zu kommen.
Nee, weil in diesem Comic gibt es einen Bösewicht, der heißt Chithead und der besteht aus den Exkrementen von 666 Bösewichtern.
Ja.
Also unter anderem auch Adolf Hitler und anderen Massenverbrechern. Und aus der Scheiße hat sich so ein Scheiße-Dämon zusammengeworfen. Was natürlich witzig ist, weil ich nicht weiß, ob Kevin Smith, also ich denke mal, dieses Wanted-Comic ist nach Dogma gekommen, weil bei Dogma gibt es ja irgendwie auch diesen scheiße Dämon aus Golgotha oder so.
Wir wollen noch nicht Big Mighty Pooh vergessen.
Ja, stimmt, in der Tat. Big Mighty Pooh, genau, aus Conker's Bad Fur Day, ja. Sogar noch vorher war, um stimmt, oder? Das war bestimmt auf dem N64 so 1990.
Das waren noch Zeiten, als Rare noch die Urheber von einem coolen Stück Scheiße waren und nicht von den teilweise Stück Scheißen, die sie heutzutage produzieren.
Wer weiß.
Nee, Quantum Theory.
Ja,
dann, also, dann hast du so Sachen, dass lass einen beschwipsten Menschen nie basiert aussprechen. Ja. Das basiert auf einem Deckungsmechanik-Ding wie Gears of War eben auch. Und das Schlimme ist, nicht nur, dass sich das so anfühlt, als wenn wirklich so die Entwickler von Gears of War gerade das erste Mal dieses Feature selbst ausprobieren und dann so gesagt haben, so ungefähr wird das mal werden, aber da ist zwar jetzt noch nicht gut spielbar, aber so ist die Idee. Und
dient ja nur zu Demonstrationszwecken.
Und dann wieder den Gegnern fehlen einfach Animationsphasen, das heißt, die sind manchmal in Deckung, dann sind die nicht mehr in Deckung, aber das dazwischen, dieser Übergang, der fehlt einfach. Das heißt, die hopsen so zwischen stehen, sitzen, hinter einer Ecke sein und woanders einfach so wie so eine Teleportation hin und her und du versuchst irgendwie präzise zu
ziehen. Du weißt schon, dass deine Gegner so schnell sind, dass du das nicht wahrnimmst.
Ja, also. Das Spiel ist zu gut für mich wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Und die Waffen sind auch so ein geiler Witz. Die einzige Waffe, die sich so anfühlt, als wenn sie wirklich Schaden machen würde, ist die Standardwaffe. Und selbst bei der, du ballerst da so total monoton, da kommen immer so kleine Explosionswölkchen, wo du so denkst, hey cool, die Standardwaffe, die macht Explosionen, das ist ja mächtig. Aber du brauchst trotzdem mindestens 5 Schüsse, um so einen normalen Gegner zu töten. Und dann Deckungskämpfe.
Ja.
Ja, bei anderen Spielen sehen sie entweder zumindest schweinegeil aus, wie bei Gears of War, oder ist es auch so, dass man sich manchmal so von Deckung zu Deckung bewegen muss oder dass die Feinde sich auch mal irgendwie wegbewegen.
Oder dass die Deckung weggeht.
Ja, oder die haben halt bestimmte Waffen, mit denen sie dich dann aus der Deckung so raus, mit so Granaten oder so. Und bei dem Spiel gibt es diese zwei Szenarien bei Quantum Theory. Entweder du bist hinter einer Deckung, die Gegner auch, keiner bewegt sich und
so bleibt es.
Und du schießt einfach ganz monoton auf die drauf, bis du halt fast keine Energie mehr hast, gehst wieder runter, wartest, bis dein automatisches Aufladefeature, ist auch eine total neue Erfindung, dich wieder regeneriert hat, stehst wieder auf, schießt wieder an die gleiche Stelle und gehst wieder runter. Da bewegt sich wirklich gar nichts. Und das Schlimme ist, die Soundeffekte, die Waffengeräusche, die Musik, alles sind so monoton wie bei einem schlechten Rennspiel. Also du hast nach einer Zeit einfach keine Lust mehr weiterzuspielen, weil die Soundeffekte dich einfach nerven. So ganz schlechte Waffengeräusche, das ist wirklich wie bei einem Rennspiel, wo die Motorengeräusche scheiße sind. Wo du echt so denkst, boah, das nervt sowas von dieser scheiß Motor. Da ist es auch so, die Waffengeräusche, du kannst sie irgendwie dann nicht mehr hören.
Piu, piu, piu.
Oder es gibt halt die zweite Art von Deckungskämpfen, dass die Gegner so eine Art Mörser haben. Wo sie dich halt mit treffen, du wirst durch die Explosion auf den Boden geworfen. Dann passiert Folgendes. Ich habe das sogar in meinem Test gar nicht erwähnt,
nee,
weil in meinem Test schon so viel Schlechtes drin stand, dass schon klar war, dass das Spiel scheiße ist. Du fliegst raus, liegst auf dem Boden und es dauert so lange, dass du wieder aufstehen kannst, dass dich schon wieder die nächste Explosion triffst und du kommst in so eine Art Dauerloop. Das heißt, du bist gearscht, wenn du einmal von dieser Waffe getroffen wirst. Und diese zwei Szenarien gibt's: entweder ein langweiliger Deckungskampf oder ein Deckungskampf, der so unfair ist, dass du ihn nicht schaffen kannst.
Das kann aber auch Rocky schon sagen. Das kommt nicht darauf an, weißt du, wie viel du austeilst, sondern wie viel du einsteckst.
Ja, doof nur, dass du halt nicht so viel einstecken kannst in Quantum Theory und dann einfach direkt tot bist. Also Rocky hat das ja auch nicht gesagt und ist dann beim fünften Schlag tot gewesen im Film. Weil ein bisschen
Theorie über der.
Sonst hätte sein Sohn im fünften Teil sich nämlich nicht nach diesem Lebensmotto orientiert, sondern wäre in ein anderes Business gegangen. Ja, das, also warum hat es da noch eine 3 von 10
im 6. bekommen,
muss man sagen. Im 6.
Im
6. Tut mir leid.
Okay, bei Boa ist der 6.
Ja, ich entschuldige mich, weil ich ein riesiger Rockfilm, das hätte nicht passieren dürfen.
Ja.
Das war im Affekt gerade. Nein, die, warum hat es eine 3 von 10 noch bekommen? Warum?
Weil deine Wertungsphilosophie sagt, dass für eine 2 oder 1 von 10, glaube ich, das Spiel technische große Fehler haben muss.
Das ist gut erklärt. Also wir haben ja gesagt,
es sind noch rudimentäre Spielelemente da.
Ja, also 1 von 10 ist klar, da muss das Spiel wirklich ständig abstürzen oder so, oder gar nicht erst starten, also bevor das bekommt. 2 von 10, aber da kommt noch was dazu. Und zwar zum ersten, wie du schon gesagt hast, so, dass ständig so auffällige Grafikfehler sind oder sowas, und das ist bei Quantum Theory nicht. Es sieht aus wie ein konstant scheiße
aussehendes Stück Scheiße. Damit ist es auch schon unwahrscheinlich, dass jemals ein Konsolenspiel eine 1 von 10 bekommt oder so.
Theoretisch. Ja, ich weiß nicht.
Also, ja, also weil so richtig technische große Fehler kommst du ja nicht an der Qualitätskontrolle vorbei. Wenn das Spiel jetzt dann abstürzt oder.
Ja, aber man hat auch schon von Spielen gehört, die so ein Dead End zum Beispiel hatten,
wo
es irgendwo nicht mehr weiterging oder sowas. Nein, aber die 2 von 10 muss neben halt solchen wirklich technischen Spielen, oder dass man einfach mitten im Spiel gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht, das ist auch für eine 2 von 10 dann so ein Kandidat. Kommt dazu, dass für mich immer so eine 2 von 10 noch so einen Trash-Faktor haben muss, der das Spiel dann doch wieder irgendwie unterhaltsam macht. Sowas wie dieses Onachababa-Bikini-Samurai. Das war halt irgendwie, das hatte auch so ein bisschen noch so eine positive Trash-Note. Und die muss man sich halt verdienen. Und das kriegt dann noch 2 von 10. Und das muss man noch dazu sagen. Ja.
Aber du hattest ja auch noch Dead Rising 2.
Ja.
Und erzähl doch lieber mal dazu was.
Dead Rising
2. Weil du warst ja, du hattest zwischendurch mich angechattet und
gesagt,
ich hab dich zwischendurch angechattet und dann kam sowas wie, ich schwanke zwischen 7 und einer 9 und einer 6 und einer 9.
Zwischendurch war es wie eine 5 von 10.
Mal hasse ich es und mal liebe ich es.
Ja, also das war noch ziemlich so in der Anfangsphase meines Dead Rising 2 Schaffens, weil es ist am Anfang wirklich wieder so wie beim ersten Teil, dass du halt das Opfer eigentlich bist, weil du weißt noch nicht, wo die coolen Sachen sind. Du musst dieses Zombrex ja auch ständig suchen, weil deine Tochter ist ja, haben wir ja schon im letzten Podcast, du musst ja nicht die ganze Geschichte erzählen, ist ja viel zu viel Zombie-Virus. Du musst halt alle 12 oder so Stunden,
24. Weil immer zwischen 7 und 8 Uhr
braucht oder so. Es fühlt sich halt an wie alle 12 Stunden, weil es halt doch relativ flott geht. Dieses Zombrex-Medikament bringen, was man irgendwo halt immer suchen muss in dieser Casino-Welt. Und dann hast du halt immer diesen Zeitdruck, weil du kannst immer die ganzen Aufgaben nur zu bestimmten Zeiten erledigen. Und das Schlimme ist, was am Anfang halt nervt, du willst dich eigentlich erstmal orientieren, du willst dir alle Geschäfte angucken und du musst aber schon von Anfang an immer diese Zeitlimits einhalten.
Ja.
Und du kannst halt nicht alles schaffen. Wenn du Dead Rising 1 nicht dann gespielt hast, bist du es noch gewohnt, dass du halt dir auch mal Zeit lassen kannst, weil du weißt so, dass du die ganzen Endgegner ziemlich schnell besiegst, dass du halt immer sofort auf Anhieb zielgerichtet weißt, wo du hingehen musst. Du hast schon die ganzen Abkürzungen, die man so durch irgendwelche Tunnels nehmen kann. Und du willst dann Dead Rising 2 erstmal genauso wie den ersten Teil spielen, wie du den ersten Teil beendet hast. Und fällst dann erstmal auf die Schnauze, weil du eigentlich wieder halt anfangen musst, dich aufzuleveln und so. Mhm. Und das musst du erstmal hinter dich bringen wieder. Und deswegen war ich am Anfang schon wieder sehr frustriert über das Spiel. Weil dazu halt noch kommt... Und deswegen ist es auch auf keinen Fall, auch wenn es stellenweise, da komme ich später zu, einfacher geworden ist, auf keinen Fall ein Spiel für wirklich, noch nicht mal nur für Anfänger nicht geeignet, sondern auch so für normale Zocker, finde ich, ist es.
Deswegen bin ich hier ausgestiegen.
Ist es anfangs zu schwer, weil du musst da wirklich dich erstmal reinfuchsen, wie es funktioniert und musst dich mit ein paar Sachen abfinden, dass du am Anfang nicht alles unbedingt schaffen kannst, weil du kannst die Sachen, die Aufgaben, die du alle hast, die kannst du nicht einschätzen. Du hast dann 5 Aufgaben und bei allen hast du noch relativ viel Zeit. Und dann überlegst du dir, je nachdem, wo die Locations sind, in welcher Reihenfolge du die abklapperst, weil du bist bei dem einen halt schneller und dann kannst du von da zu dem anderen gehen und so. Aber du weißt ja nicht, wie lange die einzelnen Sachen dauern. Und du weißt auch nicht manchmal, ob hinter dem einen Überlebenden, der irgendwo auf dich wartet, ein Endgegnerkampf steckt oder nicht. Das kannst du im Vorfeld nicht sagen. Und deswegen kannst du so ein richtiges Zeitmanagement eigentlich gar nicht machen. Und wenn du dir dann auch manchmal sagst, ich habe hier diesen Hauptauftrag und wenn du die Hauptaufträge nicht schaffst, dann musst du praktisch zwangsmäßig neu laden, sonst kannst du die Story nicht beenden, weil die musst du halt alle machen. Yeah. Bei den Überlebenden kannst du mal einen auslassen, wenn du den nicht hinbekommst, oder bei diesen Psychopathen, die einfach nur so für sich stehen. Aber die Hauptaufträge, wenn du die Story erleben willst, musst du die alle halt machen. Und dann ist halt so, du sagst dir manchmal, gut, diese drei Nebenmissionen mache ich, bis zum Hauptauftrag habe ich ja noch genug Zeit. Dann machst du die, hast die auch geschafft, speicherst ab und dann dauert dieser Hauptauftrag aber total lange. Oder du musst den Hauptauftrag beenden und das Zeitlimit von dem Hauptauftrag läuft währenddessen aber weiter. Du musst da zum Beispiel irgendjemanden daran hindern zu flüchten. Und wenn du schon beim Ankommen bei diesem Auftrag kaum noch Zeit hast, dann schafft er es immer zu flüchten, weil du halt nicht mehr genug Zeit hast, ihn aufzuhalten, weil das alles dieselbe Zeitspanne ist, die da zählt. Und das sind diese Sachen, die am Anfang mich extrem frustriert haben, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich da eine Chance habe, dass das Spiel mir eine Chance gibt, Spaß zu haben einfach. Ja. Das ist das.
Und das ist, glaube ich, das, was mich zum Beispiel so als jemand, der Dead Rising 1 jetzt auch nur kurz gespielt hat und der, sagen wir mal, eher transparente westliche Spiele gewohnt ist, die halt irgendwie immer eine ganz offene Missionsstruktur haben. Also ein westliches Rollenspiel oder auch ein westliches Actionspiel ist ja immer völlig transparent, was du machen sollst. Und wenn du mehrere Missionen hast wie in Rollenspielen, dann sind die auch immer alle schaffbar oder so. Dieses Prinzip, etwas mehrmals durchzuspielen, weil man beim ersten Mal gar nicht alles schaffen kann oder so, das ist ja auch eher selten in anderen Spielen. Also das ist, finde ich, das macht schon diesen Unterschied zwischen japanischen und westlichen Spielen aus. Und die Tatsache, dass ich am Anfang quasi mehr auf der Flucht bin vor Zombies und dann sehe ich vielleicht ja wieder in der Ferne irgendwelche Leute stehen, die gerettet werden wollen, dann lasse ich die aber links liegen, weil ich will eigentlich die Hauptmission machen. Und wenn ich die jetzt noch mitnehme, dann kann es zwar sein, dass ich die befreie, dass sie mir hinterherlaufen, aber auf dem Weg zur Hauptmission gehen die wieder drauf, weil die wieder von irgendwelchen Zombies. Also ich muss an so vielen Baustellen gleichzeitig arbeiten, dass ich nie das Gefühl habe, so, ich habe auch mal was abgehakt. Und ich bin einer, der das immer so gerne abhakt. Also der irgendwie so weiß, so, ich habe jetzt hier 20 Nebenmissionen, aber die kann ich alle schön nacheinander abarbeiten und dann kriege ich dafür Punkte und sonst was. Ich finde, dasselbe Problem habe ich, und das ist schade, dass Johannes dieses Mal nicht dabei ist, aber ich denke mal, beim nächsten Podcast ist er wieder am Start. Ich denke mal, dasselbe Problem ist mit Demon's Souls. Was ja fast genauso ist, dass man da wieder, das erste Mal läuft man die Mission durch und dann kommt man am Ende zum Endboss, der macht einen sofort fertig. Da hast du gar keine Chance, egal wie gut du als Spieler bist. Dann musst du dann da wieder hin, dann musst du wieder aufleveln, dann musst du wieder sowas. Und ich finde halt, das ist so, natürlich hat das auch viele Fans so, aber das ist halt wirklich Geschmackssache und mein Geschmack trifft es halt nicht, weil für mich muss ein Spiel einfach transparenter darstellen, was kann ich schaffen, was kann ich machen. Und ich finde, ein Spiel sollte nicht davon ausgehen, dass ich es 2 oder 3 Mal durchspielen muss, damit ich dann irgendwie alles schaffe oder so. Oder? Ja. Das ist ja auch witziger, weil, also das ist ja auch, finde ich, ein bisschen kontraproduktiv, dass du bei so einem Spiel wie Dead Rising, du fängst an mit sehr, sehr schwachen Stats. Das heißt aber, wenn du es das 2. oder 3. Mal durchspielst und dann ist dein Charakter Chuck oder so, ist dann viel ausgepowerter, hat viel bessere Werte. Das heißt, dass beim 2. oder 3. Mal spielen das Spiel ja eher leichter wird.
Ist als ja auch so, natürlich.
Ja, aber was ist denn das für eine perfide sozusagen Balance? Wenn ich heißt, das Spiel, die ersten 5 Stunden sind eher ein bisschen frustig und scheiße, weil ich dann mehr das Opferlamm bin. Und aber die nächsten 10 Stunden wird es erst richtig cool, weil dann ein halbwegs gutes
Dead selbst hat. Dein Inventar ist ja ziemlich klein. Das ist eigentlich das Schlimmste, dass du so wenig Sachen am Anfang mitnehmen kannst.
Ja.
Und
nur 3.
Ja, genau. Und das musst du ja auch erstmal
ausprobieren. 2 Orangensaft
und. Ja, und ein Baseballschläger mit Nägeln drin. Was ich halt am schlimmsten finde, ist dieses noch schlimmer als das mit dem Aufleveln. Also am Anfang des Spiels, ganz am Anfang wirklich. Die Unwissenheit halt. Du gehst manchmal irgendwo hin und selbst wenn du schon weißt, das ist ein Endgegnerkampf, ja. Der kann eine total unfaire Attacke haben, die du erstmal erlernen musst. Oder manchmal sind das mehrere Bossgegner und du weißt das vorher nicht. Ich bin mal mit 5 Überlebenden im Schlepptau, die ich wirklich mit einer argen Zeitnot eingesammelt habe, bin ich zu einem Endgegner dann gekommen. Und ich konnte vorher nicht speichern. Es sagen ja viele, es gibt doch jetzt 3 Speicherslots, da hat man noch immer wieder einen guten, den man laden kann. Ja, aber es ist oft so, ich sammle dann 3 Überlebende auf, hab keine Zeit mehr zu speichern, diesen Umweg zu gehen zum Speicherraum habe ich einfach nicht mehr, um das nächste Event noch zu kriegen. Und wenn ich dann sterbe, habe ich natürlich noch 2 Slots, mit denen ich es theoretisch wiederholen kann. Aber ich muss trotzdem diesen ganzen Scheiß nochmal machen. Die 3 Überlebenden sammeln und die ganzen Wege immer wieder gehen. Allein schon vom Scheißhaus, man geht ja da immer kacken oder so, um zu speichern, vom Scheißhaus immer wieder zum Endgegner zu gehen, selbst wenn es nur das ist, hat mich oft abgefuckt, weil einfach die Strecke mich irgendwann genervt hat. Und dann bin ich da mit meinen ganzen Überlebenden und das sind zwei Endgegner. Einer hat so eine Konfettikanone, mit der aber irgendwie die Leute so stunnen kann, dass sie sich nicht mehr bewegen. Und der andere hat zwei so Messer in der Hand und hat dann einfach alle Überlebenden abgeschlachtet. Und das konnte ich vorher nicht ahnen, weil ich noch nie bei diesem Endgegner war. Und das hat mich dann schon genervt. Aber um zu sagen, warum das Spiel dann doch geil ist, ist wirklich, dass du noch schneller als im ersten Teil die coolen Sachen erreichst beim Aufleveln. Also dein Inventar wird ziemlich schnell größer. Deine Kampfkraft, alles. Du kriegst halt ziemlich schnell coole Moves. Und es ist auch noch einfacher, die Überlebenden zu retten als im ersten Teil. Die können sich ziemlich gut selbst verteidigen. Die haben viel mehr Lebensenergie. Es passiert nicht mehr, dass sie so von Zombies so gegriffen werden und sich dann einfach nicht mehr bewegen, sondern die können sich, wenn sie mal gepackt werden, immer befreien. Mhm. Und wenn du einfach durchläufst, ohne nach hinten zu gucken, habe ich das Gefühl, dass sie gar nicht angegriffen werden.
Ja, ja. Also was du nicht siehst,
ja, genau. Nicht. Ja, sie kommen immer hinter dir her. Das heißt, an sich, die Überlebenden zu retten. Ich sag mal, wenn du das Spiel 2 Stunden gespielt hast und diese gewisse Kenntnis hast, wo du ein paar coole Waffen findest, kannst du theoretisch auch beim ersten Durchgang alle Überlebenden retten, wenn du so eine gewisse Übung in Dead Rising hast. Es ist zwar teilweise noch in den ersten Stunden vom Zufall abhängig, du musst auch ein bisschen Glück haben, das zu schaffen, aber es ist eher möglich noch als im ersten Teil, dass man beim ersten Durchgang fast alles schafft. Aber dann
sind ziemlich viele, irgendwie 80 oder 100 Überlebende oder so.
Ja, aber ja, wobei werden auch die Psychopathen mitgezählt und alle, die man nicht retten kann, weil die in irgendwelchen Zwischensequenzen sterben und sowas. Aber ja, es ist halt schon komfortabler geworden als der erste Teil, ist fairer geworden. Und man kann, und das war noch nicht mal beim ersten Teil der Fall, beim zweiten Durchgang, wenn man es wirklich einmal durchgespielt hat. Und ich habe beim ersten Mal sogar die Story-Mission irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, ich spiele den ersten Durchgang nur zum Aufleveln und um Überleben halt zu retten, das Spiel kennenzulernen und ein bisschen zu erkunden. Beim zweiten Durchgang kann glaube ich, jeder, der einigermaßen Dead Rising kennt, alles schaffen. Und das war beim ersten nicht möglich, weil einfach die Überlebenden-KI zu schlecht war. Beim ersten Teil war es wirklich so, du hattest noch knappere Zeitlimits, weil du noch mehr Aufgaben auf einmal hattest. Du musstest oft wirklich da mit 10 oder mehr Leuten durch das ganze Einkaufszentrum rennen. Und du hattest keinen Einfluss darauf, ob du es schaffst oder nicht, weil die so schwach waren, dass die oft einfach durch ein paar Berührungen draufgegangen sind. Und wenn du versucht hast, einen zu retten im ersten Teil, sind meistens 2 andere wieder von Zombies angefallen worden. Und das gibt's im Dead Rising 2 nicht mehr. Und an sich diese Sachen mit den Zeitlimits, finde ich, ist in Dead Rising cool. Ich finde es auch total bewundernswert, dass das Spiel es schafft, eine relativ coole Story, die alles zu bieten hat, was so Zombie-Filme irgendwie zu bieten haben. Alles, was Trash zu bieten hat, ist da drin. Alle abgedrehten Figuren, die es so in die man halt normalerweise in so einem Planet Terror oder in so einem Machete oder so erwartet. Ja, die sind alle da drin. Dass das schafft zu erzählen, obwohl das Erlebnis nicht richtig linear ist. Das ist ja alles so, durch diese Zeitschiene wird es natürlich trotzdem linear, weil zu bestimmten Zeiten immer nacheinander bestimmte Story-Aspekte passieren. Aber zwischendurch kannst du halt immer machen, was du willst. Und das ist so, dieses Echtzeiterlebnis, was man halt so von dieser 24-Serie, wie ich sage.
Wie der Amerikaner.
Genau, wie Jack Bauer sagt, 24-Serie. Dieses Erlebnis, du erzählst zwar empfindest eine sehr lineare Story, trotzdem so, als wenn sie echt passieren würde. Das erzeugt dieses Konzept halt. Und das ist, finde ich, ziemlich cool. Man muss halt wirklich nur vielleicht den ersten Spieldurchgang oder wenn man es wirklich drauf hat, so zumindest die ersten 2 Stunden mit sehr viel Stress und Frust überleben.
Um das ja, aber jetzt noch mal, um das mal zum Ende zu bringen, bei dir hier dein Monolog. Ich meine, wenn man deine Doktorarbeit, die du als Test getan hast, nochmal sehen will, dann kann man sich dadurch ja durcharbeiten. Aber jetzt nochmal, so wie du immer so schön sagst, die Eichel auf den Tisch. Wenn du Dead Rising 1 gespielt hast, ist Dead Rising 2 das Spiel, was du haben wolltest? Oder hättest du dir gesagt, so, ich hätte eigentlich...
Nein, das Coole, das Lustige ist, es ist das Spiel, was ich haben wollte, bloß ich hätte es gerne in einem Einkaufszentrum mit Frank West, weil ich das Einkaufszentrum und Frank West einfach viel cooler finde als dieses Fortune City, was viel unlogischer und unstrukturierter aufgebaut ist Und ich finde halt diese Hauptfigur viel blöder. Frank West war einfach der abgefuckte Typ, der im Grunde alles für sich selbst gemacht hat, der, wo man echt das Gefühl hatte, Überleben zu retten, das ist für den so ein Sport, der ihm einfach Spaß macht. Der macht das jetzt nicht unbedingt so aus absoluter Nächstenliebe, sondern er findet es einfach geil, so mit einem geilen Kostüm, mit einem so Racket-Schläger und mit einem Maschinengewehr in der Hand rumzulaufen und Zombies abzuknallen. Er will seine Fotostory haben und die Hauptaufträge, alles, was er da so macht, macht er im Grunde immer, um irgendwelche Frauen zu beeindrucken. Die blonde FBI-Bitch, irgendwie so diese rassige Latina-Tuste dann später und dieser Chuck, ja?
Ja.
Familienvater.
Ja, mit seiner Tochter.
Passt auf seine Tochter auf, ja? Hat immer so diese emotionalen Momente mit ihr. Ist auch immer, wenn er so sexuelle Angebote bekommt, immer so nachdenklich abweisend, weil er hat ja gerade seine Frau verloren.
Ja.
Ja? Und ich kann mich aber nicht mit ihm identifizieren. Erstmal, weil ich im echten Leben eher so ein Frank West bin. Und dann, weil er auf einmal im...
Du meinst erfolgloser Fotograf.
Der alles nur für Frauen tut. Im normalen Spiel, wenn ich ihn dann steuere, außerhalb der Cutscenes, ist er dann wieder der Verrückte, der sich so ein Frauenkleid anzieht so, oder eine lustige Brille, der die verrücktesten Sachen als Waffen benutzt, der auch einfach so, man kann sich ja selbst so ein paar Waffen so zusammenbauen jetzt, was leider nicht nur so nach so vorgefertigten Anleitungen funktioniert, aber doch ganz coole Sachen hervorbringt. Der baut da so perverse Sachen. Guck mal, so ein wie der mir vorgestellt wird, dieser Chuck in den Cutscenes, so dieser Vater und nachdenkliche Typ, der immer so, auch den meisten, wenn jemand was Tiefgründiges sagt, immer nur so bedächtig guckt, ja. Dieser Typ, warum nimmt er eine Bohrmaschine und steckt die so in den Eimer, dass er den Eimer einen Zombie aufsetzen kann, dass der Bohrmaschine ihm in den Kopf bohrt?
Das ist die einzige Waffe, die ich letztes Mal schon erzählt habe.
Ja, ja, oder...
Das ist so langweilig. Nee,
also wenigstens eine... Okay, warum...
Das ist, glaube ich, die dritte, die man bauen kann.
Ja, okay.
Wie lange hast du das gespielt? 2 Stunden?
nee, schon länger. Okay. Warum? Jetzt fällt mir wieder nur die Propagandatasche ein. Okay, der nimmt ja auch Boxhandschuhe und haut da so Macheten durch, dass er so Wolverine-Krallen hat.
Ja.
Was praktisch ist, ja. Aber
bei eben gerade hätte man denken können, dass dein ganzes Wissen von unserem letzten Podcast.
Nein, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass dieser Bohrmaschinenhelm.
Ja.
Das ist cool. Da gibt's natürlich auch so andere Sachen, aber das ist nichts, was handlich ist.
Nee.
Das ist einfach nur pervers.
Yeah.
Das ist einfach nur, als wenn einer sich gesagt hat, ich bin jetzt in dieser geilen Position, einfach mal sowas folgt, weil ich könnte ja nächste Stunde tot sein. Lass mal noch was Krankes ausprobieren vorher. Ja.
Ist ja auch unrealistisch, aber du brauchst nur eine Bohrmaschine und einen Eimer und dann in dem Eimer stecken 3 Bohrmaschinen drin.
Ja, okay, ja. Aber das passt einfach nicht zu dieser Figur, dass der sowas macht. Wie kommt der auf diese Idee, sowas zu bauen, was nur der Perversionsbelustigung gilt? Ja? Und deswegen passt dieser Chuck für mich nicht in diese Dead Rising-Welt irgendwie rein. Was, ja. Es gibt auch immer diese Situation in Cutscenes, dass da so ein Psychopath ist und der stellt sich selbst vor, indem man einen Unschuldigen, ja, er sagt, hallo, ich bin ein Psychopath und bringt dann einen Unschuldigen um.
Ja.
Und Chuck hätte das verhindern können. Chuck steht aber erstmal da und guckt sich das in aller Seelenruhe an und sagt dann zu diesem Psychopathen, warum hast du das gerade gemacht?
Warum hast du mich hier unter
Abhalten? Ja, das war ein lebender Mensch. Hat aber nichts dagegen getan. Das sind immer diese Momente, wo ich sage, Frank West war geiler. Der war geiler. Ja.
Apropos geil. Was hat denn die Sassi so gespielt die letzten 7 Tage?
Nur Resident Evil.
Ja, welches? Was denn? Wo denn? Wie denn? 5.
Ja.
Ah, auf der Xbox.
Ja,
auf der Xbox. So quasi auch wieder nachgeholt, alte
genau,
Spiele.
Genau.
Ja. Wie kommt es, dass du denn das damals nicht gespielt hast? Also das ist ja, Resident Evil ist ja dieser Nazi-Shooter, oder? Wo man nach Afrika aufzieht
genau.
Und quasi nur noch Spaß herumbringt.
Ja. Ja, genau, deswegen habe ich es nicht gespielt damals halt. Ich habe irgendwie, von Resident Evil hat man immer erwartet, dass es eben gruselig ist und der 4. Teil ist ja schon abgedriftet, sagt man mal, aber der war ja trotzdem cool.
Ja, da war wenigstens Osteuropa, was ja angeblich irgendwie Spanien oder sowas.
Hätte auch ein Nazi-Spiel sein können.
Ja, eben, aber irgendwie kam man das so vor, als ob man da irgendwie
Polen. Das
alte Jugoslawien
hätte. Ja.
Aber das war ja wohl irgendwie was.
Also die haben, glaube ich, es gab nie ein Resident Evil in Judea, oder?
Ja, das gibt's nicht. Das ist Resident Evil 6. Das ist dann Zion. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man dann nicht so mit dem Vorurteil oder mit dem Gedanken dran geht...
Bist du denn alleine oder zu zweit mit deinem...
Zu zweit.
Dann doch mit Splitscreen?
Na, ja, doch. Total bescheuert. Also als ich das sonst einfach jetzt irgendwie horizontal geteilt hätte... hat man 2 kleine Bildschirme auf dem Bildschirm nochmal.
Also aber die so diagonal.
Die so diagonal, versucht stylisch, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann funktioniert es schon. Vor allem, wenn man halt einen großen Fernseher hat, also etwas größer mal.
Hast du wieder nicht die Eier zu sagen, ich will das aber alleine spielen? Ich finde das in Splitscreen unübersichtlich.
Also da bewundere ich ja mal Leute, weil also ich kann sowas nicht am Splitscreen spielen. Also ich hab mit Daniel das kurz versucht. Mit Daniel ist immer ein Problem. Was im Koop zu spielen. Wir haben, glaube ich, bis jetzt 2 Spiele im Koop gespielt. Ja. Und zwar das eine war Resident Evil 5 und das andere war Splinter Cell Conviction?
Conviction.
Ja. Genau. Und bei Resident Evil war das so, ich habe Resident Evil 5 angefangen, Dani hatte es schon einmal durch. Das heißt, Dani hatte schon die ganzen Goldwaffen und sonst was, wusste überall, wo was ist und rannte immer nur vor mir hin. Also irgendwie, hier komm, du musst hier lang. Ich kam mir vor wie so ein Vollidiot, der mit so einem Reiseführer durch die Gegend rennt.
Ich habe mir schon die Shotgun geschnappt. Hier hast du meine Pistole.
Ich hatte nur Scheißwaffen am Start, während du da die ganzen Plasma-Granatenwerfer hattest.
Ja.
Ja, und bei Splinter hast du mir immer im Rücken geschossen.
Aber schade, ich wollte nämlich mit dir Dead Rising 2 im Koop spielen.
Wir haben das dritte noch vergessen. Ja. Wir haben Alarmstufe Rot vergessen, wo du es echt geschafft hast. weiß ich nicht.
Das war mit dem Panda das.
Ja, das war natürlich eine coole Mission, wo einer von uns ein Scharfschütze war.
Und du warst der Bär.
Du warst einfach ein russischer Bär.
Ja.
Du hast es dann geschafft, um für dich selbst in die Luft zu sprengen, weil da auch nur die Fässer liegen.
Weil ich dachte, dass ein fast ein Mensch wäre.
Ja. Aber auf alle Fälle, ich meine, wir hatten da so unseren Spaß, aber wir haben es immer gespielt, aber halt immer über Xbox Live und immer jeder hatte seinen eigenen Bildschirm.
Ja.
Und das ist irgendwie the way to go. Und das Einzige, worauf ich mich halt wieder freue, wie gesagt, ist sowas wie Ghost Recon. Weil, ach mein Gott, habe ich das damals geliebt, im Vierer Koop Ghost Recon zu spielen.
Aber ich muss ja sagen, dass, nur kurz sagen, dass Dead Rising 2 auch einen Koop-Modus hat,
ja,
der ziemlich cool ist. Weil das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, du holst dir einen Kollegen dazu, ja, auch so on the fly, während du selbst halt Solo spielst. Du kannst halt alles machen in der kompletten Welt, kannst deine Missionen machen, die werden bei dem dann halt auch nicht freigeschaltet, aber er kann dir helfen. Und aber das Coolste ist,
was kommt er?
Halt auch als Chuck. Also als der Chuck, den er selbst spielt, der sammelt dann halt auch so Geld und so.
Okay.
Aber das Coole ist, du kannst dich halt wiederbeleben. Und das macht das Spiel halt deutlich einfacher, weil, ja, gerade mit dem Speichersystem, dass du dich dann halt wiederbeleben kannst und nicht immer direkt neu anfangen musst.
Hast du dann Resident Evil 5 durchgespielt?
Noch nicht,
ne. Nee, okay. Wie öde. Na gut, dann hatten wir ja jetzt ein paar. Wir können nichts von Fußball erzählen, nicht von den beiden Fußballspielen. Wobei es vermutlich wie immer, das ist auch so, man muss sagen, es gibt in der Spielewelt Spannenderes als die Woche, wo FIFA und PES rauskommen. Weil wie immer kann man wieder sagen, FIFA sieht vermutlich einen Tick besser aus, hat alle Lizenzen, was den meisten deutschen Spielern vermutlich am wichtigsten ist. Und Pro Evolution Soccer hat vermutlich das bessere Gameplay und ist vermutlich wieder für die ganzen Pro-ESL-Turnierspieler wieder das viel tiefere Spiel.
Dann hast du aber seit letztem Jahr nicht mehr unsere Testberichte gelesen.
Ja, okay.
Weil FIFA hat es ja wirklich geschafft, einen Turnaround zu machen.
Okay.
Und PES auch spielerisch einzuholen. Also sagen viele, das sind natürlich jetzt nicht alle, die das sagen, aber die meisten sagen eigentlich so seit spätestens dem letzten FIFA ist es wieder absolut das beste Fußballspiel insgesamt.
Okay, und jetzt mit dem 11 vs. 11 Modus, ja genau.
Das Coole ist, dass EA gesagt hat,
das ist das beste Fußballspiel aller
Zeiten. Ja, genau.
Wer, wenn nicht die?
Ja, genau. Nein, die haben gesagt, dass sie mit Medal of Honor halt dasselbe versuchen mit Call of Duty, mit Call of Duty zu schaffen, wie sie es auch mit PES geschafft haben, dass jetzt das neue Medal of Honor, dass das erstmal nicht so viele Verkäufe haben wird, natürlich wie Call of Duty, aber das ist schon so.
Duty?
Genau, wie sie in A-Team gesagt haben. Sieht aus wie bei Call of Duty. Die sagen jetzt, dass Medal of Honor jetzt rauskommt. Es wird sich erstmal noch nicht so viel verkaufen, wird aber den Leuten schon zeigen, dass es das bessere Spiel ist. Und in den nächsten Jahren werden sie es dann wie bei PES schaffen, dass die Leute halt immer mehr merken, dass es
besser ist. Wenn ihnen da nicht die aktuellen Konflikte ausgehen.
Ja, stimmt, genau.
Ja, gut. Auf der anderen Seite, das bringt uns vielleicht schon in den nächsten Teil des Podcasts.
Ich meine, im nächsten Medal of Honor bist du wahrscheinlich entweder ein Kindermörder, ein Stuttgart-Protestanten oder ein Love Parade-Teilnehmer spielen.
Ja, ob danach für Ehre zu holen ist. Auf alle Fälle, da wir jetzt in dem News-Teil schon sind, wie gesagt, die Vorbestellerzahlen für Medal of Honor sehr gut.
Ja.
Scheint doch ganz gut anzulaufen.
Aber Call of Duty auch.
Ja, klar.
Das natürlich.
Aber Medal of Honor schon in 2 Wochen im Handel und Call of Duty erst so in 4 Wochen. Die Top News der Woche, am meisten diskutiert bei uns, seltsamerweise auch im Nachhinein wieder, weil es immer wieder User gibt, die Fragen stellen in den Comments, die man auf die Art leicht beantworten kann. Und zwar geht es um die Demo zu Gothic 4 Arcania.
Da hat ein User in den
Comments geschrieben, wozu schreiben wir dazu extra eine News? Und nicht zum Beispiel zur Enslaved-Demo. Und dazu kann ich nur sagen, Gothic ist ein richtig interessantes Thema anscheinend bei den Usern. Das war die Top-Story der letzten Woche. Es gab keine News, die mehr angeklickt worden ist als die. Und Enslaved ist auch bestimmt ein gutes Spiel, aber hat halt nicht so diesen Impact.
Vor allem, ich habe ja die News deswegen gebracht, die Gothic News, weil ich wusste, dass die Demo diskussionswürdig ist.
Ja,
und wir haben sie auf der Gamescom gespielt, fanden sie, wie gesagt, scheiße. Und haben uns eigentlich drauf gefreut auf das Spiel. Und ich weiß, dass viele Leute sich drauf gefreut haben und dass auch viele Leute nach dem negativen Berichterstattung von der Gamescom immer noch die Hoffnung hatten, dass es zu kritisch ist, was so gesagt wird. Eben weil auch einige Leute so ein Risen zu kritisch betrachtet fanden.
Ja.
Und halt, oder auch so ein Two Worlds. Also bei so Rollenspielen, gerade so, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, sind die Leute doch was wohlwollender.
Ja.
Aber weil, man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so eine Art von Rollenspiel, die halt, sonst gar nicht gibt. Und wenn man solche Spiele mag, sieht man vielleicht über vieles hinweg und kann dann, weiß die Stärken dann doch mehr zu schätzen und spielt sie dann trotzdem gerne. Man muss dann sagen, bei der Gothic-Demo sind halt viele der Meinung jetzt doch, dass das ein Spiel ist, wo man vieles nicht mehr schlucken kann, gerade wenn man es auf der Xbox gespielt hat.
Wollte ich gerade sagen, weil, wie gesagt, die PC-Demo von Arcania, die ist dann doch wieder augenfreundlicher und ganz, ganz hübsch anzusehen.
Spielbarer.
Die Xbox 360-Demo, ich habe sie mir auch nochmal runtergeladen, weil ich ja sehen wollte, ist das jetzt die exakt selbe Demo, die wir auf der Gamescom gesehen haben, oder ist es vielleicht in einer weiter fortgeschrittene Version, aber es ist keine weiter fortgeschrittene Version, es ist genau dieselbe Version. Und
es hat keine Framerate, muss man erstmal sagen.
Ja,
das ist das Schlimme.
Es ist einfach brutal für die Augen. Also das sind so 10 oder 12 Frames, die das da hat.
Und ich habe parallel zum Spielen habe ich mir unsere Screenshot-Galerie angeguckt, immer so ein Bild nach dem anderen genommen. Ja. Ich hatte mehr Frames pro Sekunde als beim Spielen.
Also, wie gesagt, es ist dieses Anfangsdorf, wo man da so als Schäfer anfängt, es sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus und ich finde zum Beispiel auch die Synchronstimmen mit den Leuten, mit denen man da spricht, jetzt gar nicht so verhunzt, die Dialoge sind ganz okay. Mhm.
Darstellung ist nicht schön.
Nee, aber vor allem auch die ganze Technik, also alles in diesem Spiel. Und das ist ja auch vielen Usern zu Recht unangenehm aufgefallen, dafür, dass es Gothic 4 heißt, Arcania. Wenn man vergleicht Gothic 3 mit Risen, was immer noch vom selben Entwicklerteam ist, wie wir wissen, von Piranha Bytes, dann, das habe ich damals in meinem Risen-Test ja auch gesagt, also Risen ist im Deutsch eigentlich Gothic 3.5, weil es halt so extrem viel Spielelement übernimmt von der Gothic-Reihe. Und die ganzen Gegner oder die ganzen Kreaturen und Tiere, die werden halt einfach nur ein bisschen verändert. Da wird eben aus so einem Minecrawler wird halt plötzlich so eine Grasgrille oder Sumpfgrille oder eine Panzergrille hieß die, glaube ich, bei Risen und sowas. Aber das sind alles nur so kleine kosmetische Änderungen. Alles andere, was Alchemie angeht, Schmieden, was das angeht mit Nahkampf, Fernkampf, Magie, ist eins zu eins dasselbe. Bei Risen wie bei so. Und jetzt kommt Arcania, was eigentlich auch ein Gothic 4 sein will, und bricht mit ganz vielen dieser Sachen und führt da ganz viele so Komfortfunktionen ein, die Gothic vorher nicht hatte und die, ehrlich gesagt, wohl auch keiner vermisst hat. Also sprich so eine Sachen wie Fragezeichen über den Köpfern, wie dieses Questbook, wie die Tatsache, dass man nicht mehr jeden umbringen kann, dass man plötzlich eben in dem Dorf eben mit den Leuten nur sprechen kann, aber seine Waffe nicht auf die richten kann und sowas. Alles, was so vorher diese belebte Spielwelt war. Oder man kann halt nicht anscheinend Alchemietränke wieder so aus am Alchemietisch machen, sondern man klickt die sich im Menü zusammen. Das sind zwar Sachen, die vielleicht vom Entwickler Spellbound gut gemeint waren, nach dem Motto, wir schmeißen diesen ganzen Gothic-Kram mal über die Brüstung, der irgendwie die Leute nur gebremst hat, und machen stattdessen jetzt einfach mal so ein bisschen Streamlining, machen das so wie bei World of Warcraft, alles ein bisschen klarer, deutlicher, gründlicher, hat noch nie im Spiel geschadet, diesen Blizzard-Weg zu gehen. Trotzdem werden die Gothic-Fans jetzt natürlich sagen, das ist jetzt nicht mehr unser Gothic. Und auf der Xbox, wie gesagt, man kann, und das hatten wir schon oft das Thema, es scheint bei deutschen Entwicklern einfach nicht mehr das technische Know-how da zu sein, momentan immer wieder vernünftige Konsolenports zu machen. Und dann sollen sie es bitte sehr bei der Xbox-Version einfach mal dann eben verzichten. Es kann nicht so schwer sein.
Die PlayStation 3-Version wurde ja auf irgendwann 2011 verschoben.
Sagen wir lieber auf 2014.
Und da scheint es ja wirklich so zu sein, dass man sagt, die Xbox-Leute würden das Spiel vielleicht eher kaufen. Denen werfen wir das jetzt hier irgendwie unfertig vor, weil wir einfach die Verkäufe brauchen, um weiter zu finanzieren. Ja. Man weiß ja, Joghurt ist ja nicht gerade in einer finanziell guten Lage momentan, ne? Mit Insolvenzverfahren oder was da jetzt wieder auf dem Tisch war. Und die PlayStation-Version, die bringen wir dann irgendwann später noch so als Bonus raus. Die war sowieso immer nur so als Bonus gedacht.
Ja, so wie Venetica, was auch so ein halbes, dreiviertel Jahr später auf PS3 so heimlich noch in den Laden gebracht worden
ist. Trotzdem kein besseres Spiel geworden ist in der Zeit. Also
Aber ich bin halt einfach auch so sehr, sehr, sehr enttäuscht, weil ich würde das Spiel lieber auf der Xbox spielen, aber es war genau wie bei Risen, wo ich auf der Xbox damals für den Test gespielt habe, entsetzt war und mich da mehr oder weniger durchgequält habe, aber nicht, weil das Spiel schlecht war, sondern einfach, weil die Technik eben so, weil ich genau wusste, dass ich auf der Xbox jetzt so ein sehr viel schlechteres Spielerlebnis bekomme, als auf dem Midrange-PC. Ja. Und diesmal werde ich, glaube ich, bei Gothic 4 Arcania die Xbox-Version gleich sein lassen und es von vornherein auf dem PC spielen.
Ich habe mich aber auch auf das Spiel gefreut gehabt, vor allem, weil ich habe die ersten drei, also die ganze Gothic-Reihe,
die 24-Serie und die Gothic-Reihe, lass uns mal direkt immer so sprechen, okay?
Ich habe mir vorbeigezogen, weil es ja rein ein PC-Titel war. Und ich habe aber halt viel Gutes gehört, das ist halt eben so... In dieses umständlich, man muss an einem Alchemietisch brauen, das hat ja was.
Ja, so umständlich mit einer Alchemie, ja, ich weiß. Ja,
das ist natürlich auch nicht von den Piranha-Beizeuten erfunden worden, sondern die alten Ultima-Teile waren halt eh nicht komplex ja, und da konnte man ja Brot backen sogar. Also.
Ja. Ah, ja, genau sowas und das finde ich, es hat mich schon auch angesprochen und dann dachte ich halt eben, dass Gothic 4, oh ja, es kommt für die Konsolen, wird vielleicht besser als Risen.
Das war ja auch so angekündigt und versprochen worden.
Ja, das genau, das ist so die bessere
bisschen,
Version.
Das war auch so ein bisschen von Spellbound, der so von oben herab, so nach dem Motto, ja, die Piranha-Beizeiten, wir haben es nicht drauf und wir zeigen jetzt, wie das richtig geht. Und vor allem, wir zeigen mal, wie man einen guten Konsolenport hinbekommt.
Oh, unser Präsident Barack Obama hat sich darauf gefreut. Muss ich sagen. Er ist sehr enttäuscht nach der Demo.
Also ich bin jetzt auch sehr gespannt auf Two Worlds, weil Two Worlds eben, also bei dem Spiel muss ich auch so sagen, wie gesagt, Wahrnehmung und Öffentlichkeit waren da zwei Welten, weil ich fand halt Two Worlds damals nicht so toll, eher nicht so gut. Und es hat aber super, anscheinend super viele Fans. Und auch bei Two Worlds war die Xbox-Version eigentlich eine Zumutung. Ja. Vor allem, weil sie kaum an Konsole angepasst
die
worden war.
Die PC-Version war aber auch nicht viel besser.
Also. Ja, nee, aber die Xbox-Version war wie immer nochmal ein Tag.
Was ich übrigens verblüffend fand, als jetzt die Gothic 4-Demo rausgekommen ist, habe ich bei Major Nelson mal so die Kommentare gelesen, haben natürlich auch alle gesagt, was ist das denn für ein Crap? Und da haben aber viele so gesagt, schon der vierte Teil? Ich habe noch nie von Gothic gehört.
Ja,
also international ist es jetzt auch
ist
nicht...
Ist ja auch so. Also Gothic 1 und 2 waren auch immer schlechte Werte.
Aber sind Risen sogar auch noch gar nicht in Amerika raus? Erschienen so.
Ich glaube schon, also Risen sollte von Anfang an international erscheinen. Also
aber so nee, Two Worlds kennen aber mehr Leute.
Ja.
Das ist auch so weltweit.
Ja, das aber wirkt ja auch wie ein Gothic jetzt, bloß vielleicht das vielleicht besser wird, ich weiß ja nicht.
Ich bin gespannt auf die Konsolenfassung. Also Two Worlds ist ja in Europa, in England und Amerika, glaube ich, verschoben worden, weil da ist ja der Publisher nicht wie bei uns im Topwert Zugsex, sondern so eine andere Pleitebude, die kurz vor der Pleite steht.
Southpeak oder
so? Southpeak, genau. Ja. Genau, ja. Die auch schon wieder in finanziellen Nöten ist.
Nach dem Mega-Hit Section 8.
Ja. Und die haben es schon auf nächstes Jahr verschoben. Und das Witzige ist, sie haben es verschoben, nicht etwa, und das ist jetzt wieder das Komische, sie haben die englischsprachige Version verschoben, um dem Spiel sozusagen noch die Zeit für den nötigen Feinschliff zu geben und noch eine Chance zu geben, alle Fehler auszubessern, damit die Amerikaner ein tolles Produkt bekommen. Da frage ich mich immer, das klingt ja sehr gut, aber was heißt das im Gegensatz zu dem Produkt, was wir Deutschen jetzt bald in einer Woche oder so bekommen? Das
erinnert mich an Sequel 2, da war es ja auch so.
Ja, irgendwie. Nee. Also ich meine, wir haben ja nur echt keinen Grund zu beschweren im Oktober oder so. Ende des Monats kommt Fable 3, dann kommt noch Fallout New Vegas. Da bekommen
mein
wir...
Quish kommt auch diesen Monat.
Ja gut, wir reden von Rollenspielen, Saskia. Vielleicht bleibst du ein bisschen im Thema. Also wir bekommen so viele gute Rollenspiele und da muss man wirklich nur nicht nach jedem Spiel greifen.
Also bei Gothic 4, abgesehen davon, dass man immer die Gothic-Serie eigentlich sehr mochte, es ist ja auch so, das zeigt ja auch mal wieder, dass man da manchmal so ein bisschen mit sich zu kämpfen hat, aber es trotzdem irgendwie geht als Journalist. Ich finde Joe Wood an sich richtig sympathisch. Ich mag auch die Leute, die da arbeiten, wenn man mal mit denen so ein bisschen Kontakt hat. Die sind super nett und herzlich, aber das, was man in der Demo da gesehen hat, das geht eben gar nicht. Und das ist dann immer wirklich so, es tut einem leid, aber man muss trotzdem auf den Tisch legen, was man da vorgesetzt bekommen hat, dass es eben kein Produkt ist, was man empfehlen kann.
Ist ja auch so, ich meine, wir sind zum Beispiel, wir lieben die Leute von Ubisoft, also die PR-Leute, super nette Leute, aber dann bekommen wir sowas wie Racket Spots.
Ja,
Wir haben beinahe ein sexuelles Verhältnis zu den Leuten von Nintendo, aber
dann na gut, Saskia hat auch ein sexuelles Verhältnis mit PlayStation Move, aber...
Nee, aber da gibt es halt...
Was bei dir ist.
Nein, genau.
Da muss man halt auch trennen.
Ja,
und da muss man auch mal sagen, so.
Also ist halt, das Schlimme ist nur, worauf ich hinaus will, es tut einem halt manchmal leid.
Ja.
Und das ist eben das Schlimme. Gerade Gothic fand man immer sympathisch und da tut es einem leid, wenn es dann scheinbar doch nicht so wird, wie man sich das gewünscht hätte.
Ja.
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 Ja. Ja. Oh, es ist hier. Ja. Komm, machen wir mal einen richtigen, einen richtigen Stöhner, einen Arschfick-Stöhner, komm. Ja,
aber auch wenn das die meistdiskutierte News war, natürlich eigentlich die wichtigste News dieser Woche war natürlich von Nintendo, Nintendo auf seiner Nintendo-Con oder wie sie das genannt haben, da ihre Hausmesse.
Ganz schön arschig der TGS gegenüber.
Ja, ja, Tokyo Game Show. Ja, wir machen das wieder extra. Ja. Endlich preisgegeben, was der Nintendo DS3 kosten soll, wenn er rauskommt, zumindest für Japan. Und rauskommen 28. Februar, heißt immer ein bisschen verschoben worden da hinten. Alle sind ja davon ausgegangen, auch die Bild, dass der schon im November rauskommt.
Du hast gerade aber, das kommt man im Podcast sehen, die internationale, ein bisschen verschoben Geste gemacht.
Nee, jedenfalls am 28. Februar. Was ich jetzt witzig finde, ist, dass sie immer noch davon ausgehen, dass das Ding im März in Europa und Japan in Europa und USA rauskommt. Ja. Wobei ich sagen würde, wenn das Ding am 28. Februar in Japan rauskommt, ist es fast schon sehr ehrgeizig, dass die im nächsten Monat dann schon in Europa und Japan rauskommen soll. Sie avisieren ja 4 Millionen Stück im Launch-Zeitraum, was ich glaube, was locker weggehen kann.
Ja.
Selbst zu dem Preis von irgendwie 6 Milliarden Yen oder keine Ahnung, wie da die Umrechnung ist, auf alle Fälle entspricht das 219 Euro.
Mhm.
Und was ja wohl nichts anderes bedeutet, als dass wir uns von dem Traum eines Preises von 199 Euro verabschieden können. Und
das ist mir so scheißegal.
Und stattdessen den Traum von 249 Euro in den Arm schießen. Ja. Oder wenn sie ganz fair sind, machen sie sowas Krummes wie 229. Aber glaube ich nicht. 249. Und Leuten wie dir haben wir das zu verdanken, die von vornherein sagen, ich zahle jeden Preis.
Ja, genau.
Das hat sich Nintendo dann eigentlich auch gesagt. Danke. Angebot und Nachfrage stimmt hier anscheinend.
Wir haben unsere Area Games Feedback Sommer-Ausfrage ausgewertet und dann gesehen. Na, okay, die User sind auch die Area Games User.
Aber klar, ich meine, im Grunde darf man nicht vergessen, wir sagen ja nicht 250 Euro ausgeben oder nicht, sondern im Grunde sagen wir nur 50 Euro ausgeben oder nicht, denn wir waren ja schon bereit, 200 auszugeben. Und ob man jetzt nur 250 ausgibt, sind nur 50 Euro mehr.
Ja, und so, man kann in die Höhe gehen.
Genau. Ja, also das, im Grunde nichts geändert an der Kaufbereitschaft. Ich bin immer noch scharf auf das Ding.
Ja. Ich bin mir absolut sicher.
Ich finde immer noch witzig, die Leute, die in den Kommentaren schreiben, sagen, ja, was ist denn da so toll? Der DS hat ja auch so viel gekostet.
Ihr habt ihn ja noch nicht gesehen.
Ja.
Also die, ich bin mir auch sicher, wenn Nintendo jetzt die WHD angekündigt hätte, wäre die Nachfrage so überhaupt nicht wie beim DS gewesen.
Es sei denn, es hätte halt irgendwas, was wir wieder nicht wissen. Neural Interface, irgendwas zum Reinstöpseln ins Gehirn. Weil du kannst ja mit einer Konsole kaum, also...
Ja.
Ich möchte ja nicht in den Schuhen von Nintendo stecken, jetzt die nächste Heimkonsole zu
entwickeln. Oder sie legen einfach ein Flashlight bei.
Ja.
Als Bonus.
Ja, aber auch, dass Leute wie Saskia anspricht. Ich weiß es nicht.
Oder PlayStation Move halt für Saskia. Ne?
Ja. Nee, aber ich meine, also Nintendo, die Wii, als sie vor 4 Jahren rauskam, da war das ja zumindest noch so irgendwie was Neues,
Bewegungssteuerung. Genau, und durch die ganze Werbescheiße, ich meine, es ist ja so, es ist ja nicht, jetzt nicht nur so ein Gag, den man immer wieder macht. Die ganzen Casual-Gamer und Frauen und Frauen, die sich das gekauft haben, sind selbst inzwischen enttäuscht von der Wii. Das weiß ich aus Erfahrungen von Leuten, die ich gefragt habe, die wirklich keine Videospieler waren und auch darauf gespart haben, mit ihrem Ausbildungsgehalt oder mit ihrem Prostitutionsgehalt sich die Wii zu holen. Ja, die
als sie aber erschienen ist, hat er...
Ich krieg nur 5 Euro pro Blowjob.
Also als sie wie erschienen ist, habe ich erwartet, dass es so eine Casual-Konsole wird.
Ja, aber... Nee, aber selbst die Leute, die das wussten, dass es das eine Casual-Konsole ist, waren verblüfft. Das
stimmt. Sie wirkte am Anfang ja auch gerade, wenn sowas wie Zelda gleich mit am Anfang
war,
wirkte sie natürlich mehr so wie die nächste Nintendo-Konsole.
Nein, aber die Sache ist, selbst die Leute, die wussten, dass es eine Casual-Konsole ist, waren nachher verblüfft darüber, wie schnell dieses Casual keinen Spaß mehr macht.
Ja.
Und nicht mehr einfach vor die Konsole lockt. Und wenn du jemand bist, für den Videospiele sowieso kein Alltag sind, verpufft das viel schneller. Weil du siehst dann einfach keinen Grund mehr, die Konsole anzumachen, deine Zeit damit zu verbringen. Ja. Und die werden sich nicht noch eine WHD oder sowas holen. Aber hingegen der DS, egal wen du fragst, hat was, also das ist was, wo die Leute immer noch sagen, das hat sich gelohnt, den zu holen. Und ich spiele immer noch entweder mein Gehirnjogging oder mein Zelda oder mein, egal was für eine Art von Zocker man ist. Da hat man viel mehr im Nachhinein eingesehen, dass sich diese Anschaffung gelohnt hat. Und das ist deswegen, Würde eine WHD niemals noch so einen Start hinlegen, wie jetzt der 3DS auf jeden Fall hinlegen wird.
Ich glaube nicht, dass Nintendo einfach eine WHD dann wieder auf den Markt klatscht. Da kommen bestimmt irgendwas.
Ja, das sowieso nicht.
Ja, ich wünsche noch was, aber wie gesagt, weil Bewegungssteuerung haben wir jetzt und sowas wie Kinect wäre die nächste Stufe der Bewegungssteuerung. Vielleicht würde Nintendo jetzt auch nicht aufgreifen können. Schauen wir mal. Aber was du bestimmt nicht gedacht hättest, was auch eine Top-Story war.
War das jetzt die internationale, was du bestimmt nicht gedacht hättest, Bewegung?
Ja, dieses, was du bestimmt nicht gedacht
hättest. Ja, genau. Die darf nicht gleichzeitig machen, sonst gibt es einen Handkontakt.
Ja, dass Star Wars wieder ins Kino kommt.
Ja.
Auf 3D.
Stimmt.
Also.
Aber da auch irgendwie so Gerüchte um einen Zurück in die Zukunft 3D-Re-Release waren, also alle diese Serien, da gibt es so Gerüchte um so 3D-Re-Releases.
Ja, also pass auf, das bringt mich zu einem witzigen Thema. Ich glaube, dass mittlerweile, wir beginnen ja jetzt sozusagen mit den, nicht mehr, wir sind ja nicht mit den 2000er Jahren, sondern in den 2010er Jahren, also 2010 bis 2019 oder so. Und das große Thema scheint jetzt mittlerweile zu sein, sowohl bei Spielen als auch bei Filmen, nur noch Remakes zu machen. Also ich meine, wir haben jetzt bei den Spielen haben wir jetzt diese große HD-Remake-Welle. Ja. Wir haben Ico, Shadow of Colossus, wir haben jetzt neu angekündigt Beyond Good and Evil, wir haben noch neu angekündigt, was war noch?
Die Sly.
Sly, nein, das war nicht neu angekündigt, Sly Raccoon war ja schon klar. Aber Beyond Good and Evil war halt recht neu. Ja. Mir war noch irgendwas im Hinterkopf, was auch noch angekündigt worden ist, aber es gab ja angeblich auch schon irgendwelche Listings, irgendwelche Splinter Cell Collections, die irgendwie neu...
Prince of Persia...
Und die Liste ließe sich ja noch endlos lange fortsetzen, weil es gibt ja genug Material, sagen wir nochmal so. Aber jedenfalls hatten wir das ja jahrelang irgendwie gar nicht. Dann fing das an mit der God of War Collection und jetzt plötzlich nächstes Jahr wollen sie alle mit HD-Dingern. Das passt dann auch zu dem Thema, dass die Leute sagen, wir werden die Lebensspanne der Konsole ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Kein Wunder, wenn sie erstmal den ganzen Backkatalog des letzten Konsolengenerations wieder aufarbeiten wollen, dann haben sie natürlich noch eine Menge zu tun. Und was haben wir im Kino? Im Kino haben wir jetzt dann plötzlich auch diese Re-Release-Welle. Leider natürlich für uns von der 2D Defense Force so ein bisschen auf dem Rücken von der 3D-Technik.
Ja. Aber von Avatar gab es schon Re-Release.
Ja, das ist ja das Bizarre. Aber ich meine, ich bin bereit, die 3D-Kröte zu schlucken, wenn ich dadurch wieder Star Wars im Kino gucken kann.
Oder Zurück in die Zukunft oder so.
Oder Zurück in die Zukunft, genau. Weil es gibt einfach Filme, die auch wieder im Kino cool sind. Mhm. Und vielleicht, ich habe es ja auch schon geschrieben, ich finde es cool, dass ich dann also die alte Trilogie zumindest mit meinem kleinen Sohnemann dann wieder im Kino gucken kann.
Ich fand es ja auch cool, als die Special Edition
damals kam. Da warst du 2 Jahre alt oder so?
Nee.
97?
Nein. Da war ich auch
im Kino. Also die Special Edition von Star Wars habe ich alle im Kino.
Ende der 90er,
ja. Aber da war ich schon sieben.
Das ist mir auch gerade nämlich eingefallen, weil ich denke mal, immer... So alle 10, 20 Jahre machen die sowas, damit eben jede Generation immer wieder Star Wars zu schätzen weiß.
Ach, du
hast es so geschaut. Das ist echt geil.
Ja, weißt du,
man könnte meinen, da stehen Gewinnerziehungsabsichten.
Man sollte sie mal in den Puff mitnehmen.
Ja.
Sie durchschaut bestimmt, welche Nutte es nur fürs Geld macht.
Ja, und welche auch auf Sex aus ist, genau.
Ach, Mann.
Jetzt schämst du sich ein bisschen.
Also es gibt natürlich bei der ganzen Star Wars Geschichte, es gibt natürlich auch wieder, man hat schon wieder ein bisschen Angst, weil natürlich George Lucas bei der Gelegenheit vermutlich wieder anfängt, was digital zu überarbeiten.
Stimmt.
Und,
vielleicht ersetzt er ja Jar Jar Binks diesmal.
Man kann nicht sagen, dass die Filme mit jeder Überarbeitung besser wurden. Im Gegenteil, vieles hat sich eher verschlechtert. Und das ist ja auch das, wenn man nächstes Jahr gibt es ja die 6 Teile auf Blu-ray und nicht wenige hätten vermutlich gerne auf dieser Blu-ray dann auch die alten Versionen.
Ja.
Ich hätte zum Beispiel vor allem, muss ich sagen, der erste, also Episode 4, also Eine neue Hoffnung und Die Rückkehr der Jedi-Ritter, hätte ich gerne mal in der unbearbeiteten Version. Weil da die auffälligsten und bescheuertsten Änderungen sind. Mhm. Nicht nur diese Sache, ob nur Han zuerst geschossen hat und Greedo oder sowas. Das finde ich, da muss man schon sehr genau hingucken. Aber was mich viel mehr nervt, ist, dass wenn die das erste Mal in Mos Eisley reinfahren, dass dann diese ganzen Digitalkreaturen da schon so rumrennen und so völlig albern...
dieses Alberne. Die haben auf einmal diesen Episode 1-Stil.
Ja, genau.
Und da fährt auch so ein Speederbike
und
so ein
Bronto. Ja, genau. Das ist super scheiße. Und natürlich die Rückkehr der Jedi-Ritter, einfach die Endsequenz. Während das in dem alten Rückkehr der Jedi-Ritter dieses coole Lied der Ewoks war, die sich ja, genau. Was haben wir jetzt? Haben wir so einen richtigen Gesang
und so ein Feuerwerk noch
im Ende. Und wir sehen so, wie auf allen Planeten da Party gefeiert.
Und das ist Schlimme, wenn man ein richtiger Star Wars-Fan ist.
Plus natürlich, dass Anakin ertauscht worden ist. Was
ja, genau. Und steht auf einmal hier, Hayden Christensen. Genau. Ist das ja aus Jumper?
Ja.
Nein, wenn man ein richtiger Star Wars-Fan ist, weiß man, dass nach dem Tod des Imperators und so, es eigentlich erst richtig losging mit dieser ganzen Planetenbefreiung und das Imperium immer noch Coruscant besetzt hatte.
Ja, ja.
Und dass immer noch überall die Sternzerstörer mit den ganzen Moffs und was weiß ich drauf rumflogen. Und dass eigentlich da erst die richtige Scheiße losging.
Ja, als Obama Präsident wurde, haben die Republikaner auch nicht alle gesagt,
so, okay, genau.
Das können wir nicht so machen.
Oder die Schwarzen, endlich sind wir aus der Sklaverei befreit. also es ist, ja, das ist eben das Verrückte. Du siehst so das Ende von wo die ganzen Feuerwerke auf diesen ganzen verschiedenen Planeten sind. Ich glaube, selbst auf Tatooine wird auf einmal so Feuerwerk gemacht, als ob die jetzt nicht mehr von den Hunden beherrscht werden und alle in Sklaverei da leben. Und das nervt sowas.
Ja, der Oberhutte wurde ja erwürgt.
Ja, von einer fast nackten Frau.
Ja.
Ja.
Nee, ich finde es halt so, mal abgesehen davon, dass wir, das ist halt wie diese alte Sackkarte, also, weil, sowas wie Back to the Future oder so, ich meine, ich habe das noch im Kino gesehen. Jedenfalls muss ich zugeben, nur den zweiten und dritten Teil. Den ersten Teil nicht, also das war glaube ich 86 oder 87. Den habe ich jetzt mal bei dir damals im Kino.
Ja!
Ja! Herr Puff!
Ja!
Wir begrüßen
ihn. Bestimmt seinen, wieder hier.
Seinen,
Nutze, ich will mein Geld haben!
Und sein Telefonmeister.
Kenn ich nicht.
Auch willkommen in der Welt der ältesten und langweiligsten Klingeltöne.
Ja, das Problem ist, ich habe irgendwann mal meine. Wie heißt das? Geldkarte. Meine Speicherkarte gewechselt und da war mein Klingelton drauf. Was hatte ich als Klingelton? Das Codec-Geräusch von Metal Gear Solid.
Ja.
Und das,
das ist es aber nicht.
Ja.
Ja, ich finde, das einzige Klingeltongeräusch, was heutzutage noch einen gewissen coolen Faktor hat, ist das Klingeln von Frank.
Nee, das hat aber irgendwann jeder gehabt. Selbst wenn er den Film nicht kannte, ist das ein bisschen blöd. Nee, ja. Aber bei Star Wars muss man einfach sagen, die drei alten Filme, und das Schlimme ist ja, dass sie wirklich mit Phantom Menace anfangen
wollen. Ja, was heißt, ich finde es auch schlimm, aber natürlich
theoretisch, es macht
Sinn.
Und George Lucas kann die Filme jetzt nicht mehr leugnen, er muss sie hier da haben. Aber die alten Filme, wenn man sie sich nochmal anguckt, besonders halt die ersten beiden, sind in jeder Hinsicht fast perfekte Filme. Von der Story, doch.
Ich finde gerade die letzten beiden, also Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi-Ritter, weil die für mich auch zusammengehören. Der erste, finde ich, hat schon extreme Längen. Der erste.
Ja, ich find sogar fast den ersten, weil der halt eigentlich in sich abgeschlossen ist, finde ich ihn noch beständig, also so für sich gesehen am stärksten. Aber aber trotzdem, egal, die sind so gut. Und man muss sie noch mal im Kino sehen, weil einfach diese Atmosphäre so geil ist in diesen Filmen. Ich glaube, viele Leute, die jetzt was jünger sind, die Star Wars noch nicht im Kino gesehen haben, die können gar nicht einschätzen, was ein guter Science-Fiction-Film ist und was nicht.
Weil sie glauben ja Avatar wäre.
Ja, genau. Das ist das nämlich. Ja. Weil die auch eigentlich nur sowas im Kino bisher erlebt haben. Und die denken, das wäre ein guter Science-Fiction-Film. Aber dass da wirklich so Science-Fiction-Filme gibt, die noch richtig so eine Magie rüberbringen können und so.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja so meine Zweifel, weil ich habe ja auch die Angst, wie gesagt, dass jüngere Generationen halt die neue Trilogie einfach cool finden und dann sagen so die alte, naja, ganz nett, aber so ist schon sehr billig und da passiert auch gar nichts und ist nicht cool genug. Außerdem ist gar kein Jar Jar Binks dabei.
Ja, ich weiß
nicht. Und Kulissen noch selber gebaut, das war noch.
Ja.
Das waren noch Zeiten.
Ja.
Natürlich bei Avatar.
Ja, auch wie bei der neuen Trilogie. Ich meine, man muss sagen, dass Avatar zumindest technisch besser aussieht als die neuen Star Wars Teile, weil eben natürlich James Cameron dann doch ein bisschen mehr Ahnung hat als George Lucas, der da.
Das stimmt. Naja,
nee, aber eine gute Nachricht halt. Für Kinofans, für Kinofans. Ja, ansonsten hat man natürlich noch wieder die Kinect-News der Woche, bla bla bla. Kannst du vielleicht noch kurz erzählen? Weil,
ich wollte gerade sagen, gut, die Situation nutze ich, um pinkeln zu gehen.
Ja, aber ich dachte, das war deine News.
Ja, was? Das war mehrere. Ja, okay, das ist wirklich ganz lustig, weil unser Geliebter, Michael Wiczorek, unser polnischer Mitbürger von golem.de, der war ja mal bei uns im Podcast und hat da ja gesagt, dass ihm Kinect auf der Gamescom nicht so gut gefallen hat.
Das vermutlich nächste Woche wieder bei uns im Podcast.
Das wäre super. Bei mir zu Hause? Ja. Wie das letzte Mal. Also überhaupt haben wir nicht bei mir zu Hause. Aber gut, deswegen wollte ich die Illusion jetzt auch recht erhalten. Okay, gehen wir wieder zum Mexikaner vorher, machen den angetrunken und dann sagt er Sachen, die er bei sich nicht sagen darf bei Golem. Der hat ja gesagt, dass Kinect ihm überhaupt nicht gefallen hat, dass er es technisch schwach fand und dass halt dadurch, dass ein Prozessor während der Entwicklung wegrationalisiert wurde, dass Kinect halt nicht mehr so genau ist. Weil die ganze Berechnung von Kinect in der Xbox stattfindet, allein dadurch schon ein Lag entstehen muss, weil immer die ganzen Daten von der Kamera erstmal zur Xbox gesendet werden müssen und so. Und das deswegen das Produkt, was man damals mal am Anfang auf der E3 gezeigt bekommen hat. Das
ganze Techno-Bubble.
Immer genau,
so, warum der Warp-Kompensator.
Dass man das jetzt nicht mehr kriegt. Dass das, was einem damals versprochen wurde, eigentlich eine ganz andere Hardware jetzt ist. Und Kinect halt gar keine eigene Berechnung mehr macht. Und da hat jetzt halt dieser Kudo von... Microsoft.
Wo, Daniel Pope von Microsoft.
Wo es immer heißt, genau, der wäre der Erfinder von allem, ja. Wobei er immer mehr irgendwie eine PR-Figur vorkommt.
Ja.
Und der hat halt gesagt, ja, aber wir haben einfach den Chip am Anfang drin gehabt, weil wir nicht wussten, wie viel diese ganze Kinect-Berechnung wirklich an Power braucht. Und wir haben halt festgestellt, der Chip wird gar nicht benutzt und ja, den braucht man nicht. Und die Spiele sehen ja auch so gut aus. Guckt euch hier Forza Kinect an. Das hat ja auch die bessere Grafik als Forza 3. Und obwohl die Xbox alles berechnen muss und was weiß ich. Aber er ist mit keinem Wort darauf eingegangen, dass die Bewegungserfassung von Kinect an sich schlechter geworden ist, dadurch, dass dieser Chip fehlt.
Ja.
Dass man das Gefühl hat, der Lag ist größer. Dass man das Gefühl hat, es wird halt der Körper nicht mehr ganz so gut erfasst, wie das am Anfang demonstriert wurde. Er ist immer nur darauf eingegangen, dass die Xbox keine Grafikeinbußen dadurch hat, dass sie Kinect zusätzlich mitberechnen muss. Und da muss man ja sagen...
Danach hat keiner gefragt.
Ja. Da hat unser geliebter Michael immer noch recht, muss man sagen.
Ja, ja. Noch sind es ja... das ist nicht mehr lange. Wir haben jetzt 1. Oktober, das heißt, es sind noch irgendwie 5 Wochen, bis Kinect dann da ist. Und wir haben jetzt nur noch so 6 Wochen, wo Spiele erscheinen. Weil so Mitte November ist Schicht im Schacht und dann ist vorbei. Ich weiß nicht, ob Cataclysm ist überhaupt schon so offiziell angekündigt worden oder so, aber normalerweise sind das immer so dieses letzte Spiel irgendwie, was so Blizzard so Ende November und dann ist vorbei. Normalerweise schmeißt Mario dann Nintendo noch auf den Markt, sowas
Donkey Kong. Dezember.
Kommt es im Dezember?
Ja.
Oh. Ich meine, Cataclysm...
Kirby soll aber auch nächstes Jahr kommen, leider.
Oh nein.
Achso. Oh nein.
In Amerika war es jetzt noch für Oktober.
Ja, diesen Monat.
Ja.
Aber selbst wenn Cataclysm kommen würde, würde es für uns keine Rolle spielen, weil keiner von uns ist, glaube ich, so verrückt, wieder in World of Warcraft einzusteigen, oder?
Wenn ich eine
große... Alex,
ja, nein,
ich sehe irgendwie schon...
Wenn ich wüsste,
ja.
es würden ein paar Leute, die ich kenne, dann nochmal einsteigen, weil sie sagen würden, komm, einmal noch.
Das kannst du uns nicht antun.
Ja, stimmt.
Gerade wo man das Gefühl hatte, er ist wieder auch im Newsgeschäft wieder zurück. Öfters mal eine News von Alexander...
Verpiss dich, gelesen. Daniel! Ich gehe wieder in den Raid!
Genau. Ja, das...
Ja, nee, da hast du wohl recht. Also man muss da einfach tapfer bleiben und
sagen, ich habe das World of Warcraft schon mal erlebt. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn man von World of Warcraft redet, aber ich darf mein Leben nicht opfern.
Ja.
Das ist zu wichtig. Das ist zu wichtig.
Zu viele gute Spiele.
Ja.
Ansonsten hatten wir noch News, wie das zum Beispiel die Wii Motion Plus jetzt fest integriert wird in der neuen Wii Mode
Fernbedienung.
Ja, was aber auch schon ewig.
Das ist jetzt ein schönes Thema für euch,
wo ich auch klug gehen kann. Was ewig im Gespräch war und was jetzt auch irgendwie. Ja, das wäre ein logischer Schritt gewesen in dem Moment, wo ich die Wii Motion Plus einführe, dass man halt sowas rausbringt. Sieht ja auch hübscher aus. Ja. Das ist ja von Anfang an auch nur in Schwarz.
Ja?
Ja, ich habe nur schwarze Bilder zumindest gesehen. Ja. Weil, weiß ich nicht, ob. Ob das so wie bei Microsoft ist. Bei Microsoft wird jetzt auch alles schwarz. Also damit es mal besser zu der New, Slim, sonst was passt und besser zu den alten Elite und sonst was. Also dieses Chatpad gibt es dann in schwarz und all diesen Quatsch. Und bei Nintendo ist das irgendwie auch alles schwarz. Das heißt, wenn ich jetzt noch so ein armer Tropf bin und eine alte weiße Wii hat, dann habe ich da ziemlich Trauer. Ansonsten, was hatten wir noch so? Mass Effect 2 auf der PS3 mit kleinen Änderungen, nichts Spektakuläres, nur eben, dass es da ein bisschen anders ist, aber nicht schlechter, dass BioWare selber noch gesagt hat, ja, das ganze Spiel sieht auf der PlayStation nicht schlechter aus, spielt sich nur vielleicht ein bisschen anders, weil das Joypad anders ist. Aber wir sind vor allem gespannt darauf, wie sie das so hinbekommen, dass sie ein neues Intro machen, wo sie dann erzählen, so, das geschah bis jetzt. Weil natürlich die Mass Effect-Spieler ja auf der PS3 irgendwie mit Mass Effect 2 anfangen. Nun muss ich sagen, also erstmal von beiden Spielen ist Mass Effect 2 für eine klar der bessere Teil als Mass Effect 1. Vor allem jetzt eben mittlerweile mit den ganzen DLCs und sonst was, weil es eben wirklich ein sehr umfangreiches Rollenspiel geworden ist mit sehr coolen Science-Fiction-Szenarien. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich glaube, man kann die Geschichte von Mass Effect 1 auch so in 3 Sätzen oder so zusammenfassen, weil bis auf die Tatsache, dass Shepard wird Spectre, Shepard rettet die Welt vor so einem komischen Vollidioten-Tentakelwesen da oder vor dieser komischen Typen da.
Mutterschiff,
ja. Also
wie hieß es denn
aber? Reaper. Dieser Saren, Reaper, weil dieser Saren ist ja nur so ein Gehirnkontrolleur.
Ja, genau.
Und genau, die Reaper. Und das war's dann ja auch schon.
Ja.
Also viel mehr passiert da nicht und im zweiten Teil ist eigentlich quasi eine viel, viel spannendere Geschichte und man besucht dort die ganzen Schauplätze des ersten, so wie Citadel und so, ist ja im zweiten auch noch drin. Also deswegen, die PlayStation-User müssen jetzt, glaube ich, nicht unbedingt glauben, dass sie da was verpassen.
Wann kommt denn die für die PlayStation 3?
Ich glaube, im Januar oder im Februar.
Also vielleicht machen sie ja auch in der Remake-Welle noch ganz überraschend eine Ankündigung, wer weiß.
Nee, ich glaube nicht. Sie arbeiten einfach nur an so einem Intro, was das erzählt, weil das Problem ist ja auch, dass ich weiß gar nicht, wie das ist bei Mass Effect 1. Mass Effect 1 war ein Xbox-exklusiver Titel, der damals auch von den Microsoft Game Studios gepublished worden ist. Und nicht wie jetzt von EA. Yes. Und ich denke mal, dass einfach auch BioWare gar nicht die Möglichkeit hat, Mass Effect 1 auf die PS3 zu bringen, weil da irgendwie ein Exklusivdeal läuft.
Tja.
Genau, dass wir zu Beyond Good and Evil HD-Remake bekommen, hatten wir schon. Genauso öde ist das die Tatsache, wie das Call of Duty jetzt einen Zombie-Modus bekommt. Ach nee, so wie jedes andere davor. Das einzige Interessante ist halt, dass der
Zombie-Modus... Jedes andere von Treyarch, also eigentlich nur eins, World at War,
das war das einzige bisher. Aber das einzige Interessante ist halt an der Tatsache, dass dieser Zombie-Modus auch in der deutschen Version drin ist. Dass er diesmal halt eben mit bei der Prüfung vorgelegt worden ist und diesmal durchgekommen ist. Also,
weil es keine Nazis mehr sind, oder?
Weiß ich nicht, ob das... ja, vermutlich, ja. Mhm. Also ich meine, klar, also Nazis gibt es nicht mehr bei Black Ops.
Ja.
Jedenfalls, also falls du die Geschichte so... Also,
ich weiß, ich kenne mich mit Geschichte nicht so aus. Im Kalten Krieg waren das nicht auch die Nazis, die so ausgeharrt haben.
Das waren kalte Nazis.
Der Kalte Krieg, was war doch zwischen Russland und Deutschland, die Sache?
Ja, ja.
Nee, zum Glück hat Hitler da die Waffen stillgehalten. Sonst wäre das ganz übel geendet. Der sich beherrscht, hat aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt, der Hitler.
Bevor wir jetzt nochmal zu den Filmen kommen oder so und den Newsletter damit rund abschließen, hast du denn noch Community-Anfragen, die du vorbringen möchtest?
Natürlich. Ah, schade. Da kommen wir zu ein paar lustigen Sachen.
Zu früh gefreut.
Erstmal unser Era Games User Illuminati, den ich mir jetzt optisch immer so wie Tom Hanks vorstelle.
Ja.
Er hat gesagt, dass er am nächsten Montag dasselbe Studium anfängt wie Mr. Scheißmeinung. Ja. Wobei man sich inzwischen nicht mehr sicher sein kann, meint er Johannes oder Alex, mit Mr. Scheißmeinung, aber er meint natürlich den Kapi. Also er wird wohl auch Jura anfangen.
Ja. Und wieder ein Leser, der intellektuell an uns vorbeizieht.
Ist im Gegensatz zu Kapi wahrscheinlich auch zu Ende bringen. wahrscheinlich hat er auch vorher Medizin zu Ende studiert.
Ja. Macht jetzt einfach nur nochmal aus Langeweile.
Ja. Weil der Kapi nacheifern möchte.
Aber ist das ja sogar selbst?
Einen gewissen Pascal Kretschmer.
Ja, den wir auch gefühltermaßen schon tausendmal gegrüßt haben.
Ich glaube nicht.
Es gibt so einen Namen, den habe ich immer wieder bei dir.
Moment.
Es gibt auch einen Schauspieler.
Moment.
Kretschmer.
Nee, das ist Thomas Kretschmer, das ist ein Handballer.
Achso.
Es gibt auch, natürlich gibt es auch hier den der sehr ähnlich heißt, aber Kretschmann. Ja. Kretschmann, Thomas Kretschmann, oder?
Ja.
Der Handballer war Stefan Kretschmer, oder?
Der mit der Franzi da zusammen war, oder?
Thomas Kretschmann oder so?
Nee, wir reden jetzt von Thomas Kretschmann.
Aber ich verwechsel die immer.
Der Garantie von dem Boot.
Ja. Der, oder von Wanted, der Vater von James McAvoy.
Das ist einer der wenigen, die es in Hollywood geschafft haben, wo nie eine große Glocke dran gemacht hat.
Stimmt.
Wenn Til Schweiger es dann nie schafft, das immer heißt, Til Schweiger ist unser Mann in Hollywood.
Der hat den King Arthur mitgespielt, hallo.
Thomas Kretschmer oder so.
Der wurde, glaube ich, mit dem Realnamen noch nie gegrüßt. Aber du wirst wissen, wer es ist, ohne dass wir näher darauf eingehen, weil er hat auch eine Filmempfehlung für euch. Für uns.
Für euch? Du bist schon so
exklusiv. Nein, ich habe mich gerade, als ich auf Klo war, in eine ätherische Form begeben, weil ich dort meditiert habe. Deswegen betrachte ich mich selbst von außen. Deswegen sage ich für euch und meine mich dann auch. Und zwar hat er uns den Film vorgeschlagen, Dog Bite Dog.
Ja.
ich nehme an, du weißt jetzt, wer gemeint ist.
Ja.
Er weiß auch, wer gemeint ist, nämlich er selber. So, dann haben wir... Karas möchte auch gegrüßt werden. Aber, coole Sache, Campi 1995, der hat nämlich eine Frage gestellt, die ich zu spät beantwortet habe. Und zwar am Tag, an dem er es eigentlich machen wollte.
Wieder so ein 15-Jähriger.
Wir haben ihn ja schon mal gehabt, Campi. Ja. Das ist ja der mit dem Anno-Clan.
Wir haben die alle schon mal gehabt.
Das ist der mit dem Anno-Clan.
Ja, du hast immer deine 5 Kumpels, die jetzt hier in jedem Fall...
ich habe wenigstens Kumpels.
Ja, du hast immer dieselben.
Du wechselst jede Woche deine Kumpels.
Ja, ich habe mit anderen. Ich habe zum Beispiel Stefan Feymanville, oder wie der heißt. Einen Namen, den ich noch nie gehört
habe. Habe ich auch schon mal
gehört. Der den coolen Gamertag hat Bex 07.
Ja.
Und das, ihr brauchst gar nicht das Ja sagen, ja, das ist.
Den habe ich ja schon mal irgendwann mal gegrüßt.
Ja, aber
der ist der Betreiber von Farmville.
Ja, ja, Stefan Farmville und so, war nur cool, weil er auch so wie ich so ganz schnell bei Plants vs. Zombies angefangen hatte. Und da, schnell vor mir, also glaube ich innerhalb von 2-3 Tagen musste er so eine Kraft-Session gemacht haben, wo er irgendwie fast alle Achievements durch hatte.
Ich wollte schon sagen,
schwierig, ne?
Hat er auch so schnell nachgelassen wie du?
Ja. Nee, auf alle Fälle ein Gruß an diesen
Xbox Live Buddy. Dachte,
Ja, jetzt bringen wir das mal.
Also
jetzt kommen die nächsten drei, die ihr schon tausendmal
gewesen ich wollte, nein,
es bin ich ganz gespannt.
Ich wollte Campy95 ja nicht grüßen,
nee,
sondern ich wollte nur sagen, was er vorhatte. Mhm. Und zwar, ich wollte fragen, ob das okay geht, dass er einen Teil aus unserem Podcast in einem Schulreferat verwendet.
Ja.
Und warum? Welchen Teil? Jetzt rate mal.
Pädophilie?
Nein, nicht ganz. Unseren Amoklauf-Teil, weil er ein Referat über Amokläufe und sowas hält und über die politischen Seiten und so. Und er will da den Auszug aus unserem Podcast bringen, habe ich ihn dringend von abgeraten. Aber so, gut, wenn er das Thema weiter verharmlosen will. dann haben wir von einem gewissen... Hast du schon mal den Namen Phil Köll gehört?
1000 Mal.
Ja, natürlich, ja.
Der Name Phil kommt mir bekannt
vor. Ja, Pill. Genau, weil er irgendwo, Phil Köll, Sonnenbrillenträger, notorischer, hat mich gebeten, nicht so auffällig ihn zu grüßen, damit die Polizei nicht bei ihm vor der Tür steht, weil er eigentlich zu dem Zeitpunkt, als er mir die Nachricht geschrieben hat, in der Schule sein müsste. Der eifert ganz schön der Area Games Redaktion nach, wenn es ums Schwänzen geht, glaube ich, oder?
Ja. Ich habe nur einmal in meinem Leben geschwänzt, das habe ich schon erzählt, und das war damals für Final Fantasy 4.
Ja, also ich habe jede Woche, glaube ich, irgendwie so... Hattet ihr nicht auch diese ausgedehnten Freistunden,
ja, gut,
wo man sich das so selbst zusammenstellt?
Aber ich finde, das war dann kein Schwänzen mehr. Also in dem Moment, wo man, also zum Beispiel, das war ja das Perfekte in der Oberstufe, wo man sich dann die Entschuldigung selber schreiben konnte, weil man 18 war. Das war dann jetzt ein laufender Übergang zwischen Freizeit und Schwänzen. Ja. Und,
war ja offizielles Ausruhen.
Also ja, bei mir wussten wir alles in der Klasse ist.
Die Dönerbude hat sich immer gefreut, da war immer ein guter Betrieb.
Oh Gott, bei uns auch. Aber bei uns war das ja alles so privilegiert, weil wir in Berlin, in unserer Schule war ja in der Nähe des Wannsees und da ist man dann ja dann in der Pause immer zum S-Bahnhof Wannsee gegangen und da nett zu Loretta eingekehrt, was dann an Biergarten ein Café war. Mhm. Und manchmal war die seltsamerweise die Stunde, die Freistunde schon zu Ende, bevor das Bier ausgetrunken war. Das musste man dann verlängern.
Also bei mir an der Schule war es so, dass mein Gymnasium, ich war ja ein gebildeter Mensch.
Danke, ich war auch im Gymnasium,
du Affe. Nee, das
wusste ich gar nicht.
Das hätte ich, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja.
Das war aber in demselben Gebäude wie eine Hauptschule.
Ja.
Das heißt, man hatte so
den... Ja, die haben es erzählt, dass wir rein Gymnasium. Das war in der Grundschule, da warst du auf einer Sonderschule, was ganz Besonderes
war. Man hatte nur dadurch, dass die Hauptschule nebenan war, der Nachwuchsstrich schon direkt im Gebüsch. Ja. Und deswegen...
nee, aber auch, das ist ein ganz tolles Gymnasium.
Auch im richtigen Hürterpuff.
Das heißt bloß
eigentlich. Im richtigen Hürterpuff war es auch immer so, du bist doch noch keine 18. wenn ich jetzt keine 18 wäre, dann würde ich doch jetzt in der Schule sein, oder?
Ja.
Die Freistunden waren immer die besten.
Nein, ich habe mich gewundert, dass bei deinem Gymnasium nach der 10. Klasse Schluss war,
oder? Ja. Rupert Bayern.
Ich sehe schon wieder deine Eltern, die ein selbstgemaltes Abiturzeugnis gemacht haben.
Ja, ich finde das jetzt etwas, ich finde das sehr, fast schon schockierend, dass du den Gruß an Rupert Bayern jetzt kaputt gemacht hast mit diesem Witz.
Das ist bestimmt nicht schlimm, weil wir schon 10-mal gegrüßt haben.
Das ist doch eine Lüge. So, dann noch wieder eine kleine Zwischengeschichte. Der Thomas Sähner, der hat nämlich eine Website www.wtf-lol.de, also what the fuck lol.
Ach nee, danke.
Bitteschön, Alex. Danke
für das Erklären der gängigsten Internetabkürzung der Welt.
Also, aber das ist cool, wenn du mal diese Website gerne aufrufen dürftest auf deinem Notebook, was
aber
du gerade hast. Und zwar, die ist sehr lustig, die Seite, ich will sie aber jetzt nicht spoilern, weil man soll sie wirklich selbst erleben. Und er macht auch die Klolektüre Comicbücher. Klolektüre?
Ja.
Das ist ein Wortwitz, wo du nicht gelacht hast jetzt. So.
Ja.
Wäre vielleicht, also Saskia hätte natürlich jetzt gewünscht, dass es heißt Klo-Lag im Möse. Aber da kommen wir auch direkt zu unserem nächsten. Der gegrüßt sein will nämlich Max Mayburg. Viele Grüße aus Mülheim an der Möse. Wo er bestimmt Mülheim an der Mosel meint, aber sich einen kleinen Scherz erlaubt hat. Dieser pietätslose Kerl.
Ist der gewiss.
Ja, ja.
Diese Art von Humor mag ich gar nicht.
Sven Grünheit mag auch gegrüßt sein, aber... Jetzt kommen wir wieder zu etwas, das soll kein Gruß sein. Ich will jetzt nicht von dir hören, das ist jetzt wieder hunderttausendste Mal, dass dieser Name fällt.
Ich mach's wie die meisten Podcast-Zuhörer und pass gar nicht auf.
Ja, genau. Aber kein Grund, sich hier einen runterzuholen auf meinem Sofa. Also bitte, Der Chris Nietzsche hat nämlich gesagt... Ich habe gesagt, das soll kein Gruß sein. Ich habe gesagt, das soll nur eine Anmerkung sein. Er hat nämlich gesagt, er hat sich mal andere Podcasts angehört, weil er dachte...
Ja, so ein Arsch brauchen wir schon mal erst gar nicht mehr.
Weil er dachte, ja cool, ich bin jetzt durch Area Games auf den Geschmack gekommen.
Ja.
Und da hat er sich mal den Spieleveteran-Podcast angehört.
Und da ist ihm der Geschmack gleich wieder vergangen.
Ja, weil er gesagt hat, dass er das, so Sachen gehört hat wie Kick-Ass, was ist das denn? Und Red Dead Redemption ist das dieses komische GTA mit Pferden.
Yeah.
So, und da wusste er direkt immer, wo er dran ist. Also, dann hat er sich mal angehört...
Spieleveteranen nennen die sich dann.
Und das ist jetzt nicht so Kollegen-Bashing von uns, sondern das ist ja nur so, das hat uns ein User berichtet, ich kenne die Podcast ja selber nicht, dass der mal den Cynamite-Podcast gehört hat und meinte, dass es auch sehr trocken da gewesen wäre und auch etwas... Wie er schreibt, ich zitiere hier nur, fachkenntnisfrei. Ah. Und dass man doch wetten würde, dass wir nicht nur die ganze Zeit Furze, Arsch, Pimmel und sowas sagen können, sondern dass wir auch ein bisschen auskennen in diesem Metier. Dann,
dafür bekommen wir bald den Preis des langweiligsten Grüßenteils.
Blablabla. Den Leuten scheint das ja so schlecht zu gefallen, dass sie sich immer dafür melden. Also dann Alexander Kühnel, da werde ich jetzt mal eine kleine Nachricht vorlesen.
Oh Gott.
Es wäre wirklich ganz toll... Moment, ich muss meine Stimme ein bisschen anpassen, weil ich bin ja auch so ein bisschen Schauspieler. Es wäre wirklich ganz toll, wenn du mich mal in eurem Podcast grüßen würdest.
Das ist ein homosexueller 12-Jähriger?
Weil,
was soll das für eine Stimme sein?
Gut erkannt. Ich bin ein guter Schauspieler, der homosexuelle 12-Jährige Kühnel Alexander.
Weil, in dem Alter hat man sich noch gar nicht entschieden.
Ich bin eine andere.
Weil der
mit 12?
Ja.
Da weiß man dann.
Ja, zitiert wieder aus ihrer Jugend, die Saskia. Ja, untenrum auch.
Die Augen. Ganz Elefanten auf
die Face gemalt. Da sollte man noch mal beides ausprobieren.
Weil der Johannes Hofmann eine schwule Sau ist, die gerade bei mir ist und mir jetzt zum 100. Mal von Minute 25 vor Schluss aus des letzten Podcasts, sehr gut formuliert, seinen Part vorspielt. Der Witz mit den Händen.
Mhm.
Er war zwar wirklich der asyntischste Scheiß, den ich seit 5 verdammten Jahren neben diesem Wichser erlebt habe. Aber ich hoffe doch, du grüßt mich, weil dieser Gruß ihn beim Zeitungsaustragen, wo er immer den Podcast hört, vom Rad hauen würde. Und ich soll doch eine gewisse Theresa grüßen.
Mhm.
Da kann man nur wieder sagen...
Walowski.
Hallo Theresa.
Walowski.
Ja, sind wir schon fertig mit dem Community-Teil?
Das ja, ging ja, fertig, bla bla bla.
Das ging ja...
Aber als kleinen Zusatz, also ich möchte auch, dass von dieser Theresa, dass uns ein Foto gesendet wird, weil sonst wissen wir nicht, ob sie existiert.
Ja.
Ja. Dass ich ja auch Gast war im Zelluleute-Podcast.
Ja.
Im Film-Podcast, der sehr beliebt ist. Den viele Leute.
Ein Wortwitz, der sich aus Zellulitis bezieht.
Ach so.
Ja.
Dann hätte ich nicht...
Da du mir auch WTF erklärt.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich da nicht mitgemacht.
Ja.
Nein, speziell den Philipp Jordan, wie ich ihn nenne.
Mhm.
Oder er kann auch Philipp Jordan heißen.
Ja.
Man weiß nicht. Der das Ganze da so leitet, der ein sehr lässiger, cooler Typ ist. Der
Solange
auch,
er nicht über den Jordan geht.
Der auch immer den Narrow Games Podcast hört.
Das sagen sie alle.
Und
wenn das stimmen würde.
Aber natürlich ist es schon eine Ehre, als Gast da in einem Podcast zu sein, in dem auch Etienne Gardet Gast war, den man ja von Giga kennt, der jetzt bei Game One ist. Und der, mit dem ich mich da auch sehr gut, auch witzemäßig verstanden habe, muss man sagen. Aber wir werden jetzt gleich mal einen kleinen Ausschnitt einspielen, um euch auf den Geschmack zu bringen, in dem Etienne etwas erzählt, und zwar über uns, über Area Games.
Da bin ich auch mal gespannt. Dann lass uns noch mal reinhören.
Gerade auf areagames.de, weil ich da eine Bildergalerie von Mila Kunis entdeckt habe.
Ja, mit hier Paparazzi in den Ausschnittshots und so.
Ja, ja.
Also, habe ich eigenhändig rausgesucht.
Wo findet man das denn? Aktuelle, nee, wo findet man das denn?
Einfach auf bei Area Games.
Und dann?
Gib meinen Namen einfach auf rein.
Kritik von Get Him to the Greek geklickt, Männertrip, und da unten waren die.
In diesem Sinne bedanke ich mich auch nochmal bei Etienne, dass er Area Games Leser ist. Und dass er die Männertrip-Filmkritik gelesen hat. Und auch, dass er wahrscheinlich noch diesen Abend all die anderen tollen Inhalte sich zu Gemüte führt. Unter anderem das Last Exorcism-Video, in dem ich den Bärenjuden Eli Ross treffe, der mich dann nachher mit einem Kreuz erschlägt. Also viel Spaß noch weiter dir, Etienne, auf areagames.de.
Bild speichern unter. Sekunde.
Ja, da ist er auf den Geschmack gekommen.
Wobei wir wieder sehen, dass wir zu Unrecht als Tippenmagazin bezeichnet werden, denn er hat sie ja gesucht. Ist ja nicht so, dass sie ihm gerade ins Auge gesprungen ist.
Man weiß es nicht.
Also ich finde, die Seite Area Games wird auch oft wirklich wie eine minderjährige belgische Schülerin einfach missbraucht. Indem man einfach sozusagen diese Spiele-News einfach wegreißt, einfach sagt, hier, Dead Rising 2 interessiert mich nicht, gib mir die Bildergalerie von Mila Jovovic. Und zeigt mir Bilder, die ich bei der Google-Suche so schnell nicht gefunden hätte.
Ich meine, Saskia kann es ja auch bestätigen, auch wenn sie das schon, muss man sagen, für den Anfang sehr gut macht, dass unsere News und die Art, wie wir schreiben, doch etwas nicht ganz so billig, banal und auch...
Wir müssen es meistens 4 Stunden lang an Saskia umschreiben.
Nein, es wird auch auf eine gewisse Sprache geachtet, die aber natürlich unsere Sprache ist, die wir sehr stark angepasst haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bei uns hier den größten Rechtschreibschrott liest.
Ja, unser Stil ist nicht so leicht zu kopieren. Und wer es kann, soll sich bei uns melden, der wird sofort eingestellt.
Aber, also Zelo Leute kann ich empfehlen, das ist ein reiner Filmpodcast, der halt auch keine kommerzielle Website oder so ist, sondern das sind wirklich so Filmfans aus den Niederlanden, die sich da zusammentun, im feinstem Hochdeutsch. Und da kann man gerne so alternativ zuhören.
Ja, einen Link dazu findet ihr dann unter dem Podcast.
Richtig, genau.
Wer jetzt da auf die Schnelle nicht weiß, wie Zelo Leute es geschrieben
hat. Und das ist nämlich jetzt der Punkt, warum man da eigentlich reinhören sollte. Rate mal, also die lesen natürlich auch alles von uns. Das sind riesige Area Games Fans. Mhm. Und rate mal, wie sie unsere Popcorn-Wertung nennen.
Die Pop-Wertung, Pop-Faktor.
Nein, das ist wieder so der Laschewski-Funk-Humor. So ein bisschen so, man schmunzelt so ein bisschen, aber es hätte auch jetzt scheiße sein können. Ja? Man lacht eigentlich nur, weil er berühmt ist. Und aber er nennt sie Cockporn, die Cockporn-Wertung. Das finde ich auch schon sehr geil.
Ja. Was hat die denn mit...
Wieso? Das ist die Cockporn-Wertung. Nicht die Popcorn-Wertung, sondern die Cockporn-Wertung. Das ist doch geil, komm.
Okay, ja? Cool. Nee, ist cool.
Du kannst einfach nur nochmal eingeladen werden.
Ja, eben.
Ja.
Der feine Herr.
Hallo, Philipp, davon gehe ich aus, oder?
Der feine Herr.
Das Coole ist,
ich wurde noch nie gefragt, ob ich da mitmachen will.
Ja. Weil du auch nicht über den Cockpornwitz gelacht hast.
Da scheint aber einer das Impressum nicht richtig gelesen zu haben. Weißt du, man fängt ja nicht irgendwie erst mit den Hilfslakaien an, um sich dann nach oben vorzuarbeiten.
Du sagst nicht oft genug Pimmel Arsch Potsdam, habe ich dir doch schon tausendmal gesagt.
Ja. Aber da wir gerade von einem Film, ich hoffe ja sehnlich, dass wir jetzt durch sind.
Also ich habe diesmal wenigstens auch das ausgedruckt und zusammengestellt.
Das wird ja dadurch nicht besser.
Ja, also. Und ja. Das beweist, dass wir vorbei sind. Der Zerriss der Liste.
Und also ich habe ja nichts dagegen, wenn Community-Anfragen kommen, aber dann sollen die bitte sehr auch irgendwie was Originelles fragen oder so.
Ja, aber die Sache ist einfach... Ich habe wirklich jetzt immer das Postfach so voll wie Saskias Möse. So. Saskias Möse, bevor wir unseren Podcast anfangen, um das zu relativieren.
Und die anderen
Löcher? Ja, da.
Saskia, pfui.
Ja, pfui. Es ist jetzt, das geht zu in den Intimbereich zu sehr, was du gerade gesagt hast. Nein, das ist natürlich, man will die Leute ja auch nicht enttäuschen. Aber ich antworte jetzt schon nicht mehr auf die einzelnen Messages noch sprachlich, sondern versuche das alles nur im Podcast zu machen.
Ja, aber da wir gerade beim Filmbereich sind, weil du ja bei den Zelluliten nochmal da quasi so den Anhänger hattest. Diese Woche sind ja neu gestartet The Town, haben wir schon drüber gesprochen. Ganz netter Kopffilm.
Irgendwo habe ich gelesen...
Blablabla. Und dann... nee, was bitte? Ja.
Irgendwann hat als...
Die Frau möchte auch mal was sagen
mit den kleinen Frauen. Der perfekte Nachfolger von Heat. Also sozusagen.
Ja, das ist aber total
so, was du erzählt hast, ja, genau.
Bezieht sich nicht sogar The Town in einer Szene explizit auf The Heat, weil sie versuchen, einen Banküberfall so zu machen wie bei The Heat?
Heißt es The Heat oder einfach nur
The
Heat?
Einfach
nur The Heat. Gut, dass du es dreimal gesagt hast. Ja. Ich tue jetzt, als wenn ich es gewusst hätte, aber hat es trotzdem dreimal falsch gesagt.
Komm, such mal noch ein paar Community-Anfragen. Ja.
Nee, also das...
jetzt machen wir von The Town anfangen. Also, The Heat. Quatsch.
Das ist so geil. Die inkompetente Person. Und wundert sich, warum er nicht in den Zellulite-Podcast eingeladen wurde. Ja. Nein, Zellulite-Podcast wäre eher was für Rosen war. Der Zellulite-Podcast. Jetzt hör mal auf, das ist
so weit. In einer eiskalten Bude vermutlich langsam schon die Birne wegfriert hier.
Wir müssen, genau. Also ich fand es überhaupt nicht so wie Heat. Es hat mich halt viel mehr erinnert an. Departed, weil es halt von der Handlung, vom Setting her, es ist halt auch dieser Bostoner Vorort und irische Typen und so und eben an Brooklyn's Finest bisschen mehr erinnert und deswegen auch in der Filmkritik von mir diese nochmal in der Kurzkritik und auch Gone Baby Gone, der auch von Ben Affleck ist, den ich auch eher noch vergleichbar mit The Town finde als Heat. Also Heat finde ich ist ist jetzt wirklich was anderes, ja. Eben.
Ja. Deswegen wollte ich es ja erwähnt haben, weil es.
Danke!
Ja, ja. Ich wollte doch nur gut darstellen.
Also ich könnte ja gerne zu einem Film kommen, zu dem ich ein paar Fragen habe, weil ich leider nicht mit bei der Pressevorführung dabei war. Mich der Film aber an sich interessiert. Ich habe nur bis jetzt gesehen, als letzten großen neuen Film natürlich Machete. Ihr wissen wir
oder ja. Oder The Machete, wie du sagst.
Machete. Ja, und ich muss sagen, ich hatte damit riesen Spaß. Ich muss sagen, der Film hat fast die Expendables, was so ein bisschen die Badass-Sache angeht, in Bedrängnis gebracht, wobei natürlich die Expendables trotzdem eben einfach noch mehr so ein Traum ist eines Fans des 80er-Jahre-Action-Kinos. Aber Machete ist halt wieder Robert Rodriguez, wie er so in voller Kraft und Saft steckt. Es ist wieder eine abgedrehte Rache-Fantasie, die natürlich auch top besetzt ist.
Ich meine, es scheint ja ein Liebesbrief an Danny Trejo zu sein.
Auf jeden Fall, ja.
Mexikaner, also, ne?
Don't fuck with the wrong Mexican. Ja. Ist auf alle Fälle ein super Film. Dieser Machete ist halt so ein mexikanischer Ex-Polizist, der der an den falschen Drogendealer gerät. Nehme ich an, Steven Seagal. Steven Seagal in einer Rolle als mexikanischer Oberdrogenbösewicht und so. Da passt es mal ganz gut, dass er sich kaum bewegen muss.
Die internationale Steven Seagal-Trommelgeste.
Ja. Nee, eine ganz coole Sache. Da fällt es auch nicht so auf, dass er irgendwie so unter halbseitiger Gesichts- und Körperlähmung leidet.
So hört sich übrigens Saskias Arsch an. Nur damit wir das
jedenfalls bringt der gute Steven Seagal halt die Frau von Machete um und das Kind und deswegen lässt er seinen Job an Nagel und geht nach Amerika, versucht da sein Glück und da kommt er natürlich auch wieder in die Fänge von irgendwelchen bösen Leuten, die ihm so ein Attentat anhängen wollen und so weiter und so fort. Auf alle Fälle schlachtet er sich dann mit seiner Machete durch die Gegend. Und was halt besonders cool ist an dem Film ist, er hat natürlich wieder diesen Grindhouse-Stil so ein bisschen, wieder so ein bisschen körniges Bild, ein paar reingemachte Filmfehler. Wir wissen ja, es gab ja diesen Machete-Trailer zwischen dem Grindhouse-Doppelfeature da aus Planet Terror und
Death Proof,
genau.
The Death Proof,
ja,
wie du sagst.
Genau, zwischen The Death Proof und The Planet Terror. Und das Coole ist halt, dass diese Szenen aus dem Trailer, die ja irgendwie 2-3 Jahre vorher gemacht worden sind, halt eben auch alle in dem Film vorkommen und dabei halt so perfekt eingebaut werden, dass man halt so das Gefühl hat, man hätte wirklich schon, es hätte diesen Film schon fertig gegeben. Ansonsten ist es halt natürlich wieder ein super krasses Gewaltmärchen. Ist klar, dass Robert Rodriguez, wenn jemand eine Machete hat, da wieder alles zeigt von Enthauptungen. Man ist ja natürlich jetzt ein bisschen abgestumpft, weil man natürlich schon durch sowas wie Expendables schon so irgendwie weiß, so wie so Körper so auseinandergenommen werden. Ja. Und ich meine, Sylvester Stallone braucht dafür noch nicht mal eine Machete, der braucht dafür einfach nur ein großes Messer, um zwei Leute mit einem Schlag zu enthaupten. Naja.
Ist wahrscheinlich so vom Gewaltgrad und so her und auch so vom Trash-Stil so ein bisschen die coole Einleitung, wenn man gerade Dead Rising 2 zockt.
Es ist halt so wie Planet Terror ohne Zombies und ohne sowas. Es ist halt einfach wieder geil, übertrieben. Und am Ende gibt es dann halt irgendwie eine etwas größere Schlacht zwischen so ein paar Mexikanern und so ein paar Grenztruppen der Amis.
Viel wichtiger, wie nackt ist Jessica Alba in diesem Film?
Es gibt eine Duschszene. Ja. Es gibt eine Duschszene, wo sie natürlich aber
wie neben Zombie-Film scheinbar
den Arm drüber hat. Es gibt eine etwas ausführlichere Nacktszene mit Lindsay Lohan. Wobei man sagen muss, so, na gut.
Aber die habe ich schon beim Blowjob gesehen.
Ja.
Wenn man das so in den Internet Orten rumtreibt, wo es so Tapes gibt, dann weiß man das schon.
Ich finde jetzt Lindsay Lohan auch nicht so. Also was natürlich wieder eine coole Nebenrolle ist, die jetzt nicht so viel Screentime hat, aber wenn, dann immer cool ist, ist natürlich Robert De Niro als so ein Rechtsaußenpolitiker, der halt unbedingt für die Grenzschließung ist dann nach Mexiko. Der ist natürlich eine ganz coole Rolle, auch wie sich das Spiel entwickelt. Und ansonsten halt die absurdeste Szene, die halt am coolsten ist, Danny Trejo ist halt im Krankenhaus und wird da verarztet und dann unterhält sich natürlich ein Arzt nur im Vorbeigehen darüber, dass der menschliche Darm irgendwie 40 Meter lang ist. Und das führt natürlich dazu, dass in der nächsten Szene irgendjemand mit seiner Machete den Bauch aufschlitzt, den Darm rausreißt und den so als quasi Seil benutzt, um damit aus dem Fenster zu springen und zwei Fenster weiter unten wieder reinzukommen. Und das gibt schon den Ton halt ungefähr, für wo dieser Film hingeht. Also für mich auf alle Fälle mindestens eine 4 von 5 Popcorn-Tüten. Es ist wieder ein reiner Männerfilm. Es ist sinnlose Gewalt, aber es macht halt irre Spaß. Und es passt halt perfekt in dieses Planet Terror Death Proof rein. Natürlich, ohne dass es die Längen hat von Death Proof.
Eben, ich wollte sagen, also ich habe eher gehört, dass so das Machete auch besser als Planet Terror ist. Also eigentlich der beste Film dieser Reihe, ja, praktisch.
Ja, konsequent, ja klar. Ja. Also auf jeden Fall.
Aber diesen Trick mit dem Darm und dem Seil kann man nicht mit Saskia machen, sonst der platzt direkt durch. Ich hab die ganze Hände voll mit Sperma.
diesen Trick gab es auch schon mal in anderen Filmen, ja.
Ja.
Ich hab den. Hat der eins.
Eine Darmkennerin, ich sehe schon.
Da gab es so einen coolen Film mit so Nazi-Zombies im Wald.
Ja. Ich kenne der von Uwe
Boll. 1, 2, die ist das auch.
Ja. Okay. Aber bevor wir. Sag doch mal lieber noch mal ein bisschen was zu.
Aber vorher noch, on air, live die Frage an dich. Bist du bereit, mit mir nächste Woche Mittwochabend in den Max Schmeling-Film von Uwe Boll zu gehen?
Oh nee, ich glaube nicht.
Warum denn nicht? mit Henry Maske, genau. Das Coole ist, der Trailer wurde jetzt schon ein paar Mal halt auch im Kino gezeigt und man denkt jedes Mal. Okay, so ganz scheiße sieht der Film nicht aus. Da spielt auch irgendwie so Hein und Ferch und so mit. Aber immer sobald Henry Maske das Maul aufmacht, ist es so unfreiwillig komisch.
Ja.
Also das ist grausam. Ich glaube, der alleine macht den Film wieder zu einem Null-Popcorn-Typen-Film.
Ja. Also Uwe Boll scheint ja noch immer besser zu werden. Und ich meine, du hast den bestimmt nicht gesehen, aber diesen Amokläufer-Film von ihm.
Aber der hat ja auch diesen Darfur-Film gemacht, der soll ja auch ganz gut sein.
Ja, also... Aber der letzte, der er gemacht hat, war irgendwie mit diesem amerikanischen Jungen, der irgendwie dann einfach ganz viele Leute erschießt.
Ja.
Und der hat sogar irgendwie Kritikerlob bekommen.
Also. Ja, davor auch. Also ich glaube, der hat irgendwie so drei von fünf meistens so, also was für Uwe Boll schon so Vergebenswertung ist. Ja. Nee, aber immer sobald er was versucht, wovon er selbst glaubt, damit wird er ruhmreich, ist es immer scheiße.
Ja, Auschwitz.
Ich glaube, seine besten Filme macht Uwe Boll immer, wenn er sagt, ich pfeife jetzt aus allen Löchern, aber jetzt muss ich hier irgendwas machen.
Postel.
Ja. Ich fand Postel wirklich nicht komplett.
Ich weiß. Das fand viele ja. Nee, also ich glaube, als Komödie war er auch zum Beispiel besser als diese vielen so Disaster-Movie und all was es da so gibt.
Ich
bin der Letzte, der Postel jetzt da was absprechen würde. Also das geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Auch handwerklich war Postel nicht schlecht gemacht. Mhm. Manche Witze natürlich mit dem Zwerg oder so, mein Gott.
Ich mag Zwergenwitze.
Ja. Hallo? Nee, aber ich wollte ja von euch eigentlich nur noch zum Abschluss dieses Podcasts wissen, wie Scott Pilgrim war.
Ja.
Weil Scott Pilgrim war so etwas, was ich vorher überhaupt gar kaum wahrgenommen hatte. Dann gab es dieses komische Xbox Live Arcade Spiel, was irgendwie wieder sinnigerweise 8 Wochen vor Filmstart rausgekommen ist.
Haben wir alle nicht gespielt.
Ja, was halt so eine 8-Bit-Hommage war. Mhm. Keine Ahnung. Aber wie ist denn nur eigentlich der Film?
Ich lass dich erstmal anfangen, Saskia.
Ja, also ich fand ihn gut. Ja.
Jetzt wissen wir auch.
Danke.
Nur die besten Filmkritiken.
Nein, also.
Worum geht's?
Wir haben uns darüber ja schon kurz beschrieben.
Tut mir leid, dass ich euch langweile mit den Leuten fragen, aber.
Nein, gut, aber das war beim Ficken. Ich habe also.
Ja,
ich weiß nicht,
nebenbei.
Scheinbar für dich so Fickgespräche im Gehirn zu bleiben. Ja,
voll Mund.
Ich habe. genau.
Also, ja. Das war so üblich.
Die Ohren waren das Einzige, was du noch benutzen konntest in dem Moment. Nee, ich habe wieder komplett alles vergessen.
Die Story ist halt eher wirklich so hintergründlich.
Hintergründlich?
Im
Hintern,
Ja, es ist wichtiger, die ganzen Effekte, die gemacht die visuellen Effekte und die Audio. Sorry,
wenn ich mir das so anhöre, ist das ein klassischer Grund von Hirn rausgefickt.
Ja, gerade so.
Ich würde aber ganz gerne mal wissen, worum geht's in dem Film.
Und ja, also der Scott lernt ein Mädchen kennen.
Scott ist der kleine Junge von Juno?
Genau.
Der neue Shooting-Star.
Der auch jetzt schon mit Year One so einen Flop hatte, wo man ihn gesehen hat.
Er alleine
reicht. Und wo auch viele inzwischen sagen, er kann immer nur diesen Juno-Typen spielen.
Ja.
Diesen leicht unsicheren Nerd-Typen.
Tick-Tack ist er.
Ja, jedenfalls er lernt die Frau seine Träume kennen. Ramona Flowers. Und um die zu bekommen, muss er die Liga der 7 teuflischen Ex-Freunde besiegen. So, und es ist aber halt ziemlich cool dargestellt immer. Also wirklich so richtig Videospiele-Feeling. Da kommt auch immer so ein Sample von Zelda. So, das ist die 8-Bit-Version noch von Theme-Song. Und es ist schon ziemlich cool gemacht. Die kämpfen dann gegeneinander oder machen ein Bass-Duell. Da gibt es auch noch einen Veganer, der ist ganz besonders lustig.
Fand ich nicht.
Ich fand nur cool, wie er besiegt wurde.
Vegan Polizei. Aber nicht spoilern.
Ja,
genau. Ja, stimmt schon. Mhm. Ja, das ist so die Story, aber die ist eigentlich hintergründig. Am Ende, ja.
Der hat eine Traumfreundin, die schon 7 Ex-Freunde hatte. Also da ist er
ja. Ja, die Sache ist einfach.
Er soll übrigens einen 22-Jährigen darstellen, obwohl er eigentlich aussieht wie 15.
Stimmt. Aber das Coole bei Scott Pilgrim ist einfach, er wird so vorgestellt als so der typische so Loser-Nerd, der sich aber selbst mit seinem Schicksal schon so abgefunden hat und der so.
Eigentlich ja nicht.
Ja, doch. Also nein, die Sache ist einfach. Er sieht halt so aus wie so ein schmächtiger Typ und der hat halt immer so eine Geek-Bemerkung. Er lebt da irgendwie mit so einem Homosexuellen zusammen, yeah, in so einer Wohngemeinschaft.
Der, glaube ich, der Bruder von Macaulay Culkin ist. Der von Kevin
Reynolds, oder? Ja,
sieht ihn zumindest ziemlich ähnlich. Ja. Und am Anfang wurde einer.
Der hat ja mehrere Geschwister irgendwie. Ja. Also, gibt es ja noch irgendwie Rory Culkin.
Alle so erfolglos sind.
Ja, das geht. Aber der auf jeden Fall, er wirkt halt so, er wird halt erst so inszeniert, als wenn er so ein Geek-Loser ist. Aber an sich ist er in so einer Band und so und relativ bekannt. Er hat schon genau. so ein paar Fans. Ist er schon jemand, der beachtet wird?
Ja,
und
er wird irgendwie undurchsichtig dargestellt.
Ja, genau.
Am Anfang denkst du wirklich...
Weil er so in sich selbst gekehrt noch gezeigt wird.
Das, genau.
Das Coole ist echt, zu diesem Stil, der komplette Anfang des Films, eigentlich die erste halbe Stunde, wirkt immer so wie ein Traum, wo er immer wieder aufwacht. Und dann wieder was erlebt und dann wieder woanders aufwacht. Und das ist immer so ein ständiger Traum. Aber das spielt der Film auch so visuell aus, mit auch immer so Comic-Elementen. Ja. Du hast dann so, dass jemand so durch den Schnee irgendwie so mit Rollschuhen fährt und der Schnee schmilzt so weg mit so Heat-Effekten. Und dann kommt da noch so ein was so eingeblendet wird mit so Buchstaben und solche Sachen.
Spaß hatte ich seit den Batman-Comics der 60er Jahre.
Ja, aber das ist halt schon wirklich visuell sehr cool gemacht. Ja.
Und diese Szenensprünge auch, zum Beispiel, wie die laufen einfach im Schnee und dann sagt halt seine Freundin da, die unterhalten sich ja mittendrin und auf einmal sagt er, da ist eine Tür. Und dann auf einmal sind sie in ihrer Wohnung.
So. Genau, oder cool gemacht, er erlebt gerade was, fragt sich selbst, was da gerade passiert ist. Auf einmal ist er in einem ganz anderen Ort mit seiner Band und die gucken ihn alle so an, was laufst du denn gerade für einen Scheiß? Und das war alles wieder nur irgendwie so in seinem Kopf. Aber das verschwimmt so immer. Und von daher ist das schon cool gemacht. Aber ich muss halt sagen, die Geschichte ist halt am Anfang noch ein bisschen interessanter. Also er hat eigentlich eine Freundin irgendwie aus der Schule, also die noch zur Schule geht und er ist halt schon weiter und alle machen sich darüber lustig. So eine kleine Asiatin, die auch so voll der Fan ist. Und dann trifft er halt erst diese Ramona, die halt so ihre 7 Ex-Freunde hat. Und sie interessiert sich erst gar nicht für ihn. Und auf so einer Party quatscht er sie halt an und macht halt so einen coolen Pac-Man-Gag. Und sie springt gar nicht darauf an und geht dann einfach weg. Und dann treffen sie sich nachher wieder. Und weil er so sie praktisch dazu zwingt, ihm nochmal zu begegnen, und sie sagt dann so, warst du auf der Party nicht dieser Pac-Man-Typ? Und er dann direkt, nee, das war dieser andere, der war total peinlich. Und solche Momente hat man halt immer wieder.
Ja, neben von seiner Situationskomische.
Genau. Und halt unter dieser total verrückten Inszenierung. Also wie du schon gesagt hast, du hast immer das Gefühl, der Film ist so ein bisschen so ein Arcade-Videospiel. Du hast dann immer sowas wie, er besiegt jemanden, kriegt ein Extra-Leben. Oder die kämpfen und das sieht halt aus wie in so einem Anime-Computerspiel irgendwie. Und du hast immer wieder so wie Typen, die könnten aus einem Videospiel stammen. Oder wenn er sich mit seiner Asiatin da trifft zum Date, zocken die halt so ein Rhythmusspiel und tanzen dann so. Ja. Und am Anfang, das ist jetzt nicht so gespoilert, weil das ist aus den ersten 5 Minuten des Films wirklich, ich glaube, man kann das auch irgendwo schon im Trailer sehen, ist er noch in dieses kleine Mädchen verliebt, ehe er halt diese Ramona trifft. Und sie gehen halt bei diesem Tanzspiel so voll ab, machen jeden Move so perfekt, machen dann voll die übertriebenen Sachen. Und dann, als er halt diese andere kennenlernt und diese andere noch nicht so eingestehen kann, dass er jetzt eigentlich auf ein anderes Mädchen steht, machen sie halt wieder dieses Tanzspiel und er ist halt voll unsynchron und wird dann nur in die Fresse getreten. Und so schafft es der Film immer wieder, auf so einer visuell verrückten Arcade-Spiele-Ebene einem so Sachen näher zu bringen, die man halt gerade in dem Film erlebt. Also so Gefühlsebenen darzustellen. Und das ist halt ziemlich cool und nerdig. Aber ich muss sagen, ich kann den Film nicht so komplett abfeiern, weil dieses ganze Szenario und diese Teenager-Liebesgeschichte mich überhaupt nicht anspricht. Mhm. Auch diese Sache mit den 7 Ex-Freunden an sich, das ist jetzt nichts, was ich besonders spannend oder toll fand. Das wirkte auch sehr storymäßig sehr repetitiv für mich.
Ja.
Es gibt halt so das Intro des Films, wo diese ganzen visuellen Spezialeffekte, dieses, was auch immer, so wie so ein visuelles Comicbuch wirkt, wo das noch frisch wirkt. Und dann gibt es dieses Ende, wo der Film nochmal komplett aufdreht. der letzte von diesen Ex-Freunden ist eigentlich auch so der krasseste, coolste, wo auch noch ein paar neuartige, interessante Elemente kommen. Und so die Mitte ist eher so, die plätschert vor sich hin, alles wiederholt sich, dieser optische Stil, man hat sich dran gewöhnt, er begeistert einen nicht mehr so richtig, weil er viel zu überschwänglich eingesetzt wird. Also da verliert sich der Film so ein bisschen in sich selbst. Also deswegen ist es vielleicht kein 5 von 5 Film, aber so ein 4 Popcorn-Tüten auf jeden Fall. Dazu ist er zu originell. Mhm. Er ist zu originell.
Und auch wirklich lustig.
Und genau, es ist, genau, das sind immer
diese... Vor allem für Videospiele-Fans.
Diese ganzen kleinen Gags, die so für sich selbst lustig sind. Ja. Wo man so nicht so sagt, der Film hat mich insgesamt weggehauen, aber diese ganzen kleinen Momente, die waren richtig geil.
Deswegen, ich finde das schon mal cool, dass ein Film einfach so Videospiele als Kulturstück einfach jetzt mal so wirklich so einbaut, ohne das so als Fremdkörper zu nehmen oder so als so, da gehen zwei Leute in einen Raum rein und dann spielen die da Gears of War oder so. Ja. Dass sich einfach das so nimmt als das, was es ist, nämlich als festen Bestandteil der Alltagskultur und das so einzubauen, das haben ja sonst nur vielleicht so Serien so wie Chuck oder so schon ein bisschen vorgenommen, aber halt so im Kino war es eigentlich immer überfällig, ohne dass es halt gleich super scheiße und nerdig wirkt. Oder halt so wie Resident Evil, so eine Videospielverfilmung ist. Oder halt wie bei Lara Croft, wo du dann den Lara Croft Dance Mix raushält aus dem Roboter oder sowas.
Gibt ja schon. Was ich halt sehr cool finde, ist, dass der Film seine ganz eigene Welt erschafft, die sehr stimmig ist, wo auch die Leute auf eine bestimmte Art reden, die total unrealistisch halt, also wirklich fast wie in so einem Comicstrip, so immer so schön nacheinander und oft auch sehr einsilbig irgendwie. Manchmal sagt jeder immer nur exakt einen Satz, aber das fließt halt so, der Dialog fließt so perfekt ineinander über, deswegen hat das halt eine sehr spezielle Wirkung. Und der Film ist halt, das ist halt vom Regisseur, der glaube ich auch Shaun of the Dead gemacht hat.
Ja.
Und da hat man ja auch immer diese Sequenzen, wie Shaun so aufsteht, wo man so ganz schnell hintereinander geschnitten so sieht, da läuft Kaffee in den Becher, auf einmal sieht man ihn beim Pinkeln und so, und alles so ganz schnell hintereinander. Das ist jemand, das hat er auch bei Hot Fuzz, war das auch von ihm, ich meine ja, oder?
Ja.
Hat er einfach gezeigt, dass er das Filme machen oft schafft, sehr dieses Handwerk sehr zu seinem eigenen zu machen.
Ja.
Dass er da so einen ganz eigenen Stil hat und so eine ganz eigene Art, Sachen zu schneiden, wo man das Gefühl hat, das sehe ich in anderen Filmen nicht. Und er hat seine ganz eigene Herangehensweise, bewegende Bilder zu inszenieren. Und das ist halt in Scott Pilgrim besonders krass zelebriert worden. Deswegen, allein deswegen, finde ich, sollte man sich den schon angucken.
Mhm.
Ja, das ist halt, das ist ein sehr individueller Film. Ja,
ah, okay.
Nur, dass mein eigentliches Problem ist wirklich nur, dass mich die grundlegende Story an sich nicht wirklich packen kann. Und das ist halt auch auf einem Comic basierend. Mich hätte auch, glaube ich, das Comic nicht interessiert.
Also,
ja, das habe ich mir auch so gedacht. Ich habe auch nochmal dann geguckt, halt, das gibt es auch noch gar nicht so lange, dieses Comic. Mhm. Ja. Und da dachte ich mir auch, wenn man nur dieses Comic dann liest, das ist ein bisschen öde. Aber so als Film ist schon echt cool, also. Hat Spaß gemacht, den zu
sehen. Ja, vor allem vom Comic ist man ja gewohnt, dass es so bestimmte Darstellungsmethoden gibt oder so. Also im Comic gibt es ja keine Grenzen. Man kann ja irgendwie die Welt zehnmal explodieren lassen und sonst was, weil du kannst alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du zeichnen. Deswegen ist man visuell abgestumpft, was ein Comic angeht. Da kann man nicht mehr so viel Neues machen.
Ja.
Aber wenn du das halt in so einem Film einbaust, das haben ja nun schon viele Filme gezeigt, dann ist das halt beeindruckend. Also zum Beispiel sowas wie Matrix oder so. Alles, was man da sieht in dem Film, hätte man vorher schon in Comics lange machen können. Also bloß, dass es eben niemals so beeindruckend wirkt hat, wie in so einem Realfilm. Deswegen, ich bin gespannt. Ich will mir den Scott Pilgrim auf jeden Fall auch noch angucken. Wenn er denn kommt. Ich glaube, er kommt ja erst in 2 oder 3 Wochen oder so. Irgendwie 12. Oktober oder 14. Oktober.
Ja.
Vielleicht sogar Ende Oktober.
20. Ich glaube, 20.
Oktober 20.
Oktober oder 21. Oktober.
Aber ja.
Die Leute von Celu-Leute, die wissen das jetzt.
Ja.
Die können das sagen. Die sind da leider nicht hier.
Spiele-Podcast.
Ja.
Ja, Schleichwerbung.
Ja, aber man muss sagen, die sind auch sehr sympathisch. Da machen wir das gerne.
Ja, in diesem Sinne, wer auch sehr sympathisch ist, sind unsere Zuhörer. Und denen möchten wir jetzt natürlich noch ein schönes Wochenende wünschen. Weil wir sind am Ende des 62. Area Games Podcasts angekommen. Und verabschieden uns deshalb wieder von euch, wünschen euch alles Gute. Der 63. Area Games Podcast, dann vermutlich wieder auf jeden Fall mit Johannes und wenn wir Glück haben, auch wieder mit Michael von Golem, mit dem wir dann auch ein bisschen was zu besprechen haben. Ist ja immer nett mit dem Jungen.
Ja.
Genau. Ansonsten sagen Tschüss, der Alex.
Hat er nicht letztens auf einem Event versucht, dir deine Frau
auszuspannen? Ich kann da nicht nachsagen, außer dass sie sagt, die Betonung liegt auf dem Wort versucht.
Genau.
Und das haben schon viele versucht, aber viele sind dran gescheitert. Also in diesem Sinne, toll, macht euch ein schönes Wochenende, zockt schön oder genießt die letzten Strahlen der Sonne, denn es soll ja wohl das letzte schöne Sommerwochenende in diesem Jahr werden.
Man weiß ja eh nie, ob es der letzte Tag ist.
Eben.
Also genießt ihn.
In diesem Sinne sagen, tschüss, der Alex.
Die Saskia.
Und Daniel Puck. Fucking ass, bam.
Give me a fucking answer!
Bam! Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Area Games.
Ja.
Zack!
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Hose?
Ja. Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Muss man sagen.
Oh, good for you! And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht, also irgendwie... Ey, klar, diese...
Das habe ich was vergessen.
Lass mal diese kurze Pause.
Ja.
Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Dann kommt eine Rückblende.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Ich denke immer,
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine PlayStation rein. Ein Fortschritt.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffee ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja, das machen wir. Als klavierspielenden Hund.
Genau.
Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.
Bam.
Fucking ass.